Herzlich willkommen zur 937. Ausgabe des Sneakpods. Nach 6 Jahren Knast ist er endlich zurück und wir feiern eine rauschende Willkommensparty. Dabei besprechen wir für euch den Film Mike und Nick und Alice. Mit mir hier als Nick, Robert Krüger.
We can talk about this all night, but we have a cannibal problem. Und in seiner Paraderolle als Nick, Stefan Giesbert.
Guten Abend.
Ja. Das, wir haben gerade eben, bevor du die erste Anmoderation
die gab's ja gar
verkackt
nicht.
Hast, die gab's gar nicht, die hat, wird niemand jemals hören, davor gerade diskutiert, wie wir das mit der Vorstellung machen und ich habe gesagt, ich habe so viele Anmoderationen. Stefan Giesbert, der den Schlägertrupp fragt, ob sie noch eine Capri-Sonne wollen. Oder ja, Present Stefan und Future Stefan. Stefan is not a bad cat dad. Oh, a bad cat vet maybe, but a great cat daddy. Den hätte ich nicht gerade raus.
Den krieg
ich
noch nicht. Ja. Muss man da zusammenschneiden oder so.
Den hätte ich vielleicht zweimal üben müssen, ja genau. Aber ja. Er ist ein großer Gilmore Girls. Es hätte so viel.
Oh ja, über Gilmore Girls müssen wir auch gleich nochmal.
Genau. Also, steigen wir mal ein.
Gut, ja. Aber genau. Mike und Nick und Nick und Alice. Worum ging es denn?
Ja, worum ging's und worum ging's wirklich, fragt der Daniel immer, ne? Worum ging's? Es ging um Mike und Nick und Nick und Alice. Und jetzt ist die Frage, wieso ist da zweimal Nick und sind das zwei unterschiedliche? Und die Antwort ist nein, das sind zweimal derselbe. Ja. Wir haben Mike gespielt von James Marsden, ich weiß nicht, wenn ich diese Buchstabenkombination ausspricht. Und Nick in einer Doppelrolle, Vince Vaughn, der eben diesen Nick spielt. Und warum ist der zweimal da? Wir haben es letzte Woche schon in diesem Anrisstext vorgelesen. Da ist auch eine Time Machine, also eine Zeitmaschine mit Teil des Themas. Denn der kommt aus der Zukunft zurück. Einige Wochen nur oder so, also gar nicht so wahnsinnig weit.
6 Monate.
Oder 6 Monate, ja, genau. Und um was zu, wie soll man sagen, um was gerade zu rücken, was er bereut, was er gemacht hat, will ich jetzt auch gar nicht spoilern, was das genau ist. Und seine Jetztzeit-Version existiert halt auch noch. Deshalb, es gibt diese Person zweimal. Und die eine hat halt den Wissensstand von der Jetztzeit und die andere Version von Nick hat eben den Wissensstand von 6 Monate weiter und sieht halt, wie sich die Entscheidungen, die an diesem Abend ursprünglich getroffen wurden, ausgewirkt haben und dass er das gerne korrigieren würde. Und dann ist da noch Alice, das ist seine Frau, also die Frau von eigentlich beiden sozusagen. Und gleichzeitig das ist keine besonders glückliche Beziehung und deshalb hat die noch eine Affäre mit der Mike-Figur. Also dieses ist ein Love Triangle, aber es sind 4 Personen. Genau. Ne? Also es ist schwierig, aber
ja,
so ist
ja.
Es.
Ja, ja. Und dieses eine Ecke von dem, na, es ist ja nicht mal ein Triangle, es ist eher ein
Ja, stimmt, das ist, nee, stimmt, da fehlt der letzte Dings, das ist kein Love Triangle, es sind einfach nur 2 Typen, die mit derselben Frau, der eine ist mit ihr verheiratet und der andere hat mit ihr eine Affäre und genau, so und das Ganze im Gangstermilieu, denn die Vince Vaughn Figur oder die beiden Vince Vaughn Figuren sind halt so Kredithai mit Gangster-Schlägertrupp, so wenn die Leute den schlecht verzinsten Kredit nicht zurückzahlen, dann gibt's gerne auch mal, weiß ich nicht, gebrochene Beine oder einen Sargdeckel. Und,
Sargdeckel.
Und ja? Auch Mike ist dort Teil dieses Businesses, aber will da aussteigen. Und eingefasst ist der ganze Film in eine, wie du es in der Anmoderation, in der die keiner gehört hat, gesagt hast, nee doch,
Zweiten Teil habe ich, glaube ich, auch nochmal gesagt.
Hast du auch nochmal eingebaut. Also eine große Party, denn ein
Jimmy Boy,
der Sohn von Sosa. Sosa wird gespielt von Keith David, heißt er? Heißt er Keith? Nee, Keith, nein, oder? Ja. Ich komme gerade nicht. Heißt er so? Doch, Keith David, ja, stimmt. Der ist so ein Gangsterboss irgendwie und sein etwas dümmlicher Sohn, Jimmy Boy, ist aus dem Knast zurück und gibt eine Riesenparty. Und es steht die Frage im Raum, wer hat Jimmy Boy damals verraten, weshalb der in den Knast gekommen ist. Und zur Krönung dieser Party, es wird dann noch eine Afterparty geben und eine After-After-Party und eine After-After-After-Party. Und irgendwie als Krönung bei dieser letzten Party soll halt die Ratte, also der Verräter, sozusagen noch präsentiert und entsprechend zur Verantwortung, also wahrscheinlich umgebracht werden sollen. Und das Ganze ist so der Backdrop dieses Abends, der da sich entfaltet. Und insofern haben wir da eine Menge Gangster, die durch diesen Film marodieren und dann eben unseren Helden zum Teil nach dem Leben trachten. Warum, wieso, weshalb, ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Verwicklung, Verwicklung, Verwicklung. Und das Ganze als eben Action-Comedy, mal first and foremost, aber ja, eben halt auch mit diesem Aspekt von Zeitreise. Nick ist da irgendwie doppelt drin, aber clever gemacht, die Zeitmaschine gleich nach der ersten Reise durch Verwicklung aus dem Rennen zu nehmen und insofern einfach nur diese eine Figur zu verdoppeln und ansonsten das Thema Zeitreise dann auch gleich wieder zur Seite zu legen. Nur eben mit den Folgen dessen, dass diese Figur jetzt zweimal da ist, dem muss der Film die ganze Zeit umgehen. Und das fand ich nett gemacht. Ich weiß nicht, wie hat es dir gefallen?
Das fand ich auch eine sehr kluge Lösung, dass man da eben dieses ganze Zeitreise und man muss hier nochmal und da muss man darauf aufpassen. Also es gibt so ein paar Sachen, so wenn der Jetztzeit dem was passiert, hat er in der Zukunft natürlich ein Problem, aber alles andere funktioniert und auch so, dass sich Erinnerungen ändern, das passiert, da haben sie einfach mal ins Gut gedrückt, okay, geschenkt, was soll's. Nee, also ich hatte schon eine gute Zeit mit dem Film. Es war so eine, ja, für eine Buddy-Komödie waren sie zu viele, aber es war halt schon so ein so klassischer Action-Komödie, die ich auf jeden Fall so in den 90ern und 2000ern gerne geschaut habe. Irgendwie so. Hat mich ganz gut. Und dieser Kniff mit dem mit der Zeitmaschine, muss ich sagen, das hebt es nochmal irgendwie auf so ein neues Level, bringt einfach nochmal ein bisschen was dazu, macht es ein bisschen moderner. Ja, und auch sonst ich sehe hier gerade meine Notiz. Opening, wow. Diese ersten, weiß nicht, anderthalb Minuten, wo die das, was haben die gesungen von Billy Joel? Irgendwas? Wo der da singt, sitzt und das mitsingt und mittrommelt und mit inszeniert quasi in seinem
Nerdkeller.
Nerdkeller. Das fand ich so geil. Das fand ich so geil. Gut.
Das ist sehr gut gemacht gewesen.
Ja.
Das ist Ben Schwartz, der ist ja Comedian und Schauspieler, mit zuletzt gesehen in Space Force. Zumindest fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein, wo wir ihn zuletzt noch dazwischen gehabt hätten. Vielleicht übersehe ich was.
Aha.
Und den finde ich vom Timing her eh immer irgendwie cool, den Typen.
Ja, aber das war jetzt überhaupt nicht lustig oder so, sondern es war einfach.
Es war gut.
Es war einfach gut auf dem Punkt. Ja, ja. Timing hervorragend. Und eben, man hat ihm sofort geglaubt, dass er dieses Lied in- und auswendig kennt und liebt. Und da habe ich mir schon überlegt, so, boah, wenn es so ein Lied ist, weißt du, wenn du sonst nur, weiß ich nicht, Hardcore-Techno hörst oder Metal oder sonst irgendwas, so nichts anderes, wenn nicht gegrowlt wird und ein Double Bass da ist, hörst du es nicht. Und dann musst du so eine Performance zu so einem Lied abliefern. Das muss nicht unbedingt leicht sein.
Ja.
Aber ich fand's mega geil. Also, wow.
Ja, vor allen Dingen, weil er ja parallel halt noch diese ganzen Dinge macht, die er da macht, so mit seinem Stuhl rumrollen und irgendwas auf dem Computer tippen und so weiter. Und
genau, also jetzt nicht so falsch verstehen, der steht nicht irgendwie auf einer Bühne und singt, sondern der sitzt in seinem Nerdkeller und hackt oder programmiert oder was, oder eigentlich ist es auch egal, was er macht.
Er bastelt an der Zeitmaschine, er ist ja der Zeitmaschine.
Ach ja, stimmt, ne? Genau. Und ja, dann
singt er dabei ein Lied.
Singt ja. er dabei ein Lied und performt das Lied aber eben auch. Und
sehr cooles Opening, ja.
Ja, und wirklich dann, stark.
Dann wird die Figur leider relativ schnell aus dem Film entfernt. das fand ich fast ein bisschen schade. Weil
sehr schade, der ist wirklich gut, ja, das stimmt.
Aber dann geht der Film eigentlich so relativ normal los. Wir haben so ein bisschen eine Party und wir lernen dann diese Alice-Figur und die Nick-Figur und die Mike-Figur kennen. Und dann gibt es so ein bisschen gangstermäßige Bedrohung und will der eine den anderen jetzt ans Leder oder nicht oder so. Und dann gibt es dieser einen Moment, wo der die Tür aufmacht von dem Haus von dem anderen und dann ist diese eine Figur doppelt da. Und das ist so der Moment, wo dieser Film, ich hatte das zwar noch in Erinnerung mit der Zeitmaschine, also weil ich habe da ja selber vorgelesen letzte Woche, aber ich hatte es irgendwie schon wieder so ein bisschen verdrängt. Und ich gucke diesen Film bis dahin so als so klassischen Gangsterfilm, so der will jetzt, dass er da hingeht und dann muss er mit dem Chloroform und der andere ist so ein bisschen schwer von Begriff stutzig, Dingsbums.
Oh, das ist so lustig.
Aber alle von den, auch die anderen Gangster, so herrlich dumm. So, you don't understand Comic, nee, Cartoons and, nee, I don't understand Cartoons and you don't understand big words. Ich musste allerdings auch ein paar von den Wörtern, muss ich auch in Google Translate eingeben. Hättest du gewusst, comeuppance, dass das sowas wie verdiente Strafe oder sowas heißt? Ich meine, aus dem Kontext konnte man es schließen, aber ich habe das Wort noch nie gehört.
Aus dem Kontext, aber
keine Ahnung. Aber was hat er ihn vorher genannt? Make sure he's street pizza by tonight. Und dann habe ich auch gedacht, so ist das ein feststehender Begriff, street pizza? Da habe ich das gegoogelt und habe festgestellt, ja, heißt so viel wie Matsch auf der Straße, also dass er so quasi dass du ihn zermatscht hast, aber und tatsächlich ist es nicht die, also es gibt mehrere Referenzen, wo dieses Wort vorkommt. Hätte ich auch noch nie gehört. Aber das war halt so diese Figur von dem Sosa, die immer so ein bisschen blumigere Sprache benutzt hat. Das fand ich ganz witzig.
Ja.
Und sein Sohn, der halt so ein bisschen simpler gestrickt ist und das alles nicht versteht, was sein Vater da redet. Fantastisch. Wo war ich hängen geblieben? Ach so, in dem Augenblick, wo der die Tür aufmacht und die Figur Nick ist doppelt.
Ja.
In dem Augenblick war bei mir im Kopf so, wait a minute, what? Und dann habe ich auch erst diese Ben-Schwarz-Szene am Anfang verstanden. So, ach, das war die Zeitmaschine. So, in meinem Hirn hatte ich diese Szene einfach so gesehen und habe gedacht, naja, das wird sich dann später erklären. Das einfach so ignoriert quasi, gar nicht drüber nachgedacht, was ich da gerade gesehen habe.
Ich habe es erst in der Auflösung, die lösen das ja später auf.
Ja.
Da habe ich es erst so richtig Kraft. Ach,
okay.
Darauf referenziert das, weil das ja auch so alles ein bisschen unklar ist und dann
erklärt
das, damit auch jemand wie ich das dann rafft. Und
aber sehr lustig. Und ja, der Film ist ja die ganze Zeit so ein bisschen überdreht, er nimmt nichts ernst. Und trotzdem ist er spannend. Also auch dieser, es gibt dann am Schluss ein so ein riesiges Shootout in so einem Haus. Und auch da. Es ist alles komplett auf 11 gedreht, aber trotzdem ist es spannend und man mag die Figuren irgendwie, also ich mochte die,
ich fand
die hatten auch eine coole Chemie miteinander, die Musik war geil eingesetzt, Musik ist überhaupt
Musik.
Sehr wichtig in dem Film und es hat alles so ein, der spielt 2000 irgendwas 20er, also spielt heute quasi, wir sehen ihn irgendwann in der Zeitmaschine den Jahresregler drehen und das war geschickt geschnitten. Er stellt den Tag ein, er stellt den Monat ein, er dreht den Jahresregler und wie die Zahl so über 2020 hinausschießt, ist der Schnitt und du siehst nicht.
Und es klingt halt noch ein paar Mal, aber man kann nicht sagen, ob es jetzt 6 Mal war oder 10 oder.
Genau, also insofern, der Film spielt immer heute, so, das ist clever gemacht.
Ja.
Aber er hatte so ein 90s-Vibe. So ein 90s-Action-Film-Vibe. So. Aber
ach so, nee, weil sonst fühlt er sich schon an wie jetzt.
Aber was ich nicht verstanden habe, sind diese Low-Frame-Rate-Momente. Hast du die verstanden, was das soll? Oder ist dir das überhaupt aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen.
Es gibt so immer mal wieder Szenen, wo der Film plötzlich so ein bisschen grainier aussieht. Also da habe ich das Gefühl, da haben sie einfach den ISO an der Kamera hochgerissen. Und dafür ist es nicht mehr 25 Frames oder 30 Frames die Sekunde, sondern eher so 5. Und es sind immer so Szenen, die irgendwie...
Aber du meinst nicht die Szenen, wo die immer irgendwelche Sachen erklären oder an die Vergangenheit denken oder so?
Nee, die sind ja oft schwarz-weiß.
Genau, die fangen schwarz-weiß an, werden dann wieder bunt und dann...
Ja, aber nee, es zurück. Gibt so, ist also eine Szene zum Beispiel, es gibt eine Szene in dem Apartment, in dem Fuck Den. Where's the bar in this Fuck Den? Das war auch ein schöner Satz.
Aber ey.
Fuck Den is a little harsh for this place, but the bar is over there. Das wird diese Unterhaltung.
Du hast eine Katze?
Genau, und die Katze, genau die meine ich. Kingpin, die Katze, die sitzt irgendwann auf dem Sofa. Und da ist er einfach nur so in Großaufnahme zu sehen auf dem Sofa und bewegt den Schwanz und das sind nur 5 Frames die Sekunde und die ist super grainy. Und das macht ansonsten nichts, das war keine Vergangenheitserinnerung oder irgendwas, das ist einfach nur so, die Katze ist halt da, so. Ich glaube, es ist nach der Sache mit dem Baron. Übrigens, der Baron.
Auch gut.
Fantastisch, Dolph Lundgren. Großartig.
Ich habe nicht erkannt.
Kurzer Auftritt, aber.
Hast du ihn erkannt?
Nee, ich habe gedacht, den kenne ich und dann habe ich nachgeguckt. Ich dachte irgendwie, das Gesicht, den kennt man, wer ist das? Aber mit dem Hut und der Brille und so habe ich es nicht so richtig erkannt und dann habe ich nachgeguckt und dann gesehen, wer es ist.
Ah ja.
Und es gibt noch so eine andere Szene, zum Beispiel, wenn sie zu dem Haus fahren, bevor die Schlussschlacht anfängt, sitzen sie ja alle im Auto und reden nochmal über den Plan. Und dann steigen die beiden Nicks ja aus und gehen rein und die anderen beiden bleiben im Auto. Und in dem Augenblick, wo die aussteigen und vor dem Auto vorbeilaufen und reingehen, ist auch wieder so eine Low-Frame-Rate-Szene. Und es ist ja auch kein Flashback oder irgendwas. Das ist eine ganz normale Szene in dem Verlauf der Geschichte. Die steigen halt aus und gehen rein. Die anderen beiden sollen im Auto bleiben. Machen sie dann natürlich am Ende nicht, aber ist ja egal. Und die beiden gehen ins Auto und dann ist es auch wieder, das ist so vielleicht so bedeutungsschwere Momente, wo irgendwie Entscheidungen getroffen werden oder irgendwie. Ich habe aber den Zusammenhang nicht ganz kapiert, was das sollte. Aber es fällt deutlich auf. Es gibt auch die Szene in der Tankstelle.
Nicht sehr deutlich.
In der Tankstelle die Szene, da ist einmal, da prügeln sich ja die beiden Vince Vaughn-Figuren miteinander, was halt auch wahrscheinlich anstrengend war zu drehen, dass das irgendwie, aber sie haben es clever gemacht, sah ziemlich gut aus. Und da gibt es eine Szene, wo das von außen gefilmt ist. Und wir sehen so die ganze Tankstelle so in ihrem CinemaScope-artigen, weiß ich gar nicht, ob CinemaScope war, aber jedenfalls so im Breitbildformat sehen wir die Tankstelle von außen und sehen da drin dieses Geprügel abgehen und die prügeln sich so von linke Bildhälfte auf rechte Bildhälfte rüber und dann läuft es auch wieder in so super abgehacktem Low-Frame-Rate-Mode. Ich, wie gesagt, wenn das einer versteht, was das aussagen soll, dann bitte gerne mal in die Kommentare. Ich bin da nicht schlau draus geworden.
Und ich habe es nicht mal gemerkt.
Ich dachte, das fällt dir sofort auf. Ich hätte gedacht, dass du so ein Auge für hast. Ansonsten war der visuell ja toll. Ich fand den.
Der sah
schick aus.
Wirklich gut, ja.
Sehr bunt. Also diese Party so, alles ja. War sehr bunt und sehr schick.
Ja, und dann der Rest aber schon, also nicht so überzeichnet den Rest, um die Party noch besser wirken zu lassen oder die Partys.
Ja.
Ja, das fand ich ja, erinnert mich ein bisschen an Rules of Attraction, diesen Partynamen. Da gibt es doch auch, zieh dich an, dass du gevögelt wirst, Party und Weltumgangsparty und Vorparty für Weltumgangsparty und so weiter.
Okay, den Film haben Christoph und du mehr abgenerdet als ich.
Noch mehr? Glaube ich nicht,
dass wir ihn
noch öfter gesehen haben
als du. Ich bin da nicht ganz so tief drin wie ihr. Die Namen von den Figuren fand ich auch sehr lustig. Die hatten ja alle so bekloppte Namen.
Ja.
Jackie Napalm.
So. Ach, Jackie Napalm ist tot, das ist aber traurig. Ach ja.
He's a man, he's a real one. Immer wieder, jedes Mal, wenn er da seinen Namen gesagt hat, wurde erwähnt, dass der so ein echt Grabe, der wurde blown away by some Canadians.
Bei Canadians?
Ja.
Bitte.
Wird dann auch noch gesagt, das seien so brutale, Typen, diese Kanadier oder so ähnlich, weiß ich nicht mehr genau. Dann natürlich Jimmy Boy, der Sohn von dem Bösewicht, der dann irgendwann was geschenkt kriegt und auf dem Geschenk sind Initialen eingraviert und Jimmy Boy sagt, what's the JB stand for? Der Typ ist wirklich so ein bisschen hohl.
diese ganze Gangsterbagage war hohl. Und das war so lustig, weil ganz viele Sachen sind so im Vorbeigehen.
Ja.
Also das fand ich so, wo ich dachte so, warte mal, das musst du ja so mal zurückspulen. Da war doch schon wieder drei Sachen dabei, die du gar nicht mitkriegst. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film auch beim zweiten Mal gucken noch gut funktioniert, weil in so kurzer Zeit so viel drin ist.
Ja.
Also ich hatte echt schon viel Spaß, muss ich sagen.
Roid Rage Ryan. Steroiden Rage Ryan. So, what ist denn das für ein Name? Und Bob the Tomato? Hat man den gesehen oder wurde der nur erwähnt?
Ich glaube, der wurde nur erwähnt. Wie hieß denn dieser Typ, der dann, der so richtig blöd war in der Küche, der so gar nichts gerafft hat?
Das ist Dumb Ass Tony.
Oh ja, Dumb Ass Tony, ja.
Der war wirklich. Aber im entscheidenden Augenblick, wo er dann auf Mike schießen soll, er wäre sich nicht sicher, ob er das jetzt machen muss. Aber er wird es jetzt mal auf Nummer sicher, würde ihn jetzt mal trotzdem erschießen. Da war er gar nicht so dumm. Das war aus seiner Sicht war das der richtige Move. Ich meine, er hat es dann nicht überlebt, aber okay, wir erzählen lauter Szenen nach, das bringt uns nicht weiter.
Ich finde, das gibt aber schon viel wieder, was dieser Film hat und kann. Da sind viele Sachen dabei, die man, insbesondere wenn man es zu zweit oder zu mehreren guckt, wo man danach gemeinsam nochmal drüber lachen kann. Und man hatte einfach einen lustigen Abend, wenn man das eben aushält, dass man eine Action-Komödie schaut und da Bock zu hat. Also mit hier viel Billy Joel und Oasis und weiß nicht was Musik.
Papa Roach.
Papa Roach, oh ja, Papa Roach.
Bei der dritten Party ging es direkt mit Papa Roach los.
Ja. Da ging es mir, das war auch so ganz seltsam für mich so. Yeah, ich habe so gedacht, so, yeah, geil. Nee, warte mal, das Lied hast du immer. Aber hier passt eigentlich ganz gut. Also, yeah, geil. So.
Wie kann man denn Last Resort hassen?
Das ist ein Klassiker. Ich hab's mir überhört. Ich hab's in den 90ern überhört. Oder 2000 oder wann auch immer es rauskam. Dann hat es mich nur noch genervt. Und eigentlich ist es so, geht's mir immer noch so. Aber ja, es ist schon irgendwie cool. Und genau, wenn das dann mal so kommt, so, yeah, geil. Nee, das magst du gar nicht. Aber es hat funktioniert, also 100%.
Es war ein absolutes Staple-Piece von ganz vielen Bud Cup Samstagen.
Oh ja.
Das gehörte da einfach rein. Und dann musste man das mitgrölen.
Ja. Muss ich vielleicht mal meinen Kindern. Ich habe ihnen neulich die Atzen vorgespielt, da waren sie auch kurz verstört.
Verstört.
Was ist das denn? Mach mal lauter. Okay, alles klar.
Ich habe gerade mal geguckt in der Castliste in. Achso, das ist nur Topcast. Sekunde, ich muss das nochmal anklicken.
Wieso?
Ob man Bob the Tomato hier findet. Ist schwierig. Hotdog Stand Vendor. Beautiful Woman 1 und 2. The DJ. Nee, gibt keinen Bob the Tomato. Nee. Der wurde nur erwähnt. Fantastisch.
Das so
naja. Was machen wir da draus, punktemäßig? Oder hast du noch Sachen?
Nö.
Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, wie Christoph den gefunden hätte. Vielleicht hätte er ihn zu verlabert gefunden. Oder es. Immerhin gab es keine Autoverfolgungsjagden. Es war ein Actionfilm komplett ohne Autoverfolgungsjagd. Es gab nur halt eine riesige Schießerei und viel Gelaber. Und halt einen fantastischen, auch die Bösewichte, ich fand das, die Kämpfe waren nicht so, wie soll man sagen, normalerweise gibt es ja dann immer einen so einen Hauptbösewicht, der sich dann so als die letzte schwere Prüfung so aufstellt und hier war das so im Wesentlichen Jimmy Boy und dann vielleicht noch Sosa am Schluss selber, aber das war dann nur noch so ein Standoff. Aber so der Kämpfende, der mit der Shotgun, wo JB eingraviert ist, war Jimmy Boy und der scheidet auch so dumm aus dem Leben. Das ist so auch wieder so, es nimmt so diesem absoluten Höhepunkt, dem Endgegner so komplett die Gefährlichkeit auf eine Art. Dadurch, dass der so dumm, wie er den ganzen Film über ist, ist er dann auch, er ist dann kurz gefährlich, aber dann halt auch wieder nicht. Und das war so, fand ich so nett gemacht auf eine Art.
Ja, und also irgendwie es die ganze Zeit ernst, nimmt sich aber zu keiner Sekunde wirklich ernst.
Ja.
Also so.
Man hat schon auch Angst um die Figuren so ein bisschen, vor allen Dingen um die beiden Nix. Da denkt man ja die ganze Zeit, ja, der eine opfert sich dann oder so irgendwie. Und also die werden da nicht beide wieder rauskommen aus dem.
Logistisch zu schwierig, ja, genau.
Ja, genau. Und man denkt dann auch, oder ich dachte das zumindest, dass. Also wenn jetzt, wir lernen ja dann irgendwie, dass Present Nick, wenn Present Nick dem was zustößt, dann stößt das Future Nick auch zu, weil die immer noch verknüpft sind. Also diese Zeitreise-Frage wird dann irgendwann mal geklärt, wie das sich verhält. Das heißt, man weiß dann, wenn Present Nick stirbt, ist Future Nick auch tot, obwohl ich das dann wieder vergessen hatte und dann das wieder nochmal lernen musste später. Und die aber wenn Future Nick jetzt sterben würde, okay, dann würde Present Nick da bleiben. Aber dann ist nicht geklärt, so wird sich seine Future dann anders entwickeln? Wahrscheinlich schon, weil jetzt sind ja ganz andere Sachen passiert und dann ist er ja nicht zwingend dann in der Future tot. Also ging ich die ganze Zeit davon aus, Future Nick wird irgendwie den Kampf nicht überleben oder so, weil das, irgendwann müssen sie das ja auflösen. Insofern, man hat schon so diese Stakes und fiebert mit und hat Angst um seine Figuren, aber gleichzeitig auch nicht, weil das halt so ein Fun-Shootout ist, dass man eh weiß, das wird eh alles sehr gut ausgehen. Aber ganz am Anfang habe ich Daniel zitiert mit seinem Worum ging es wirklich. Ich fand es halt ganz lustig, so dieses, dass er doch ein Thema zumindest hat, was jetzt nicht in aller Tiefe und ganz ernst und wirklich so komplett durchdacht wird, aber zumindest gibt es dieses Thema. Eben die Frage von, ich bereue Entscheidungen und wenn ich eine zweite Chance bekäme, was würde ich anders machen? Mhm. Und auch die Frage eben hier mit dieser Zeitreise, so könnte ich mein damaliges Ich überhaupt davon überzeugen, dass ich, dass diese Entscheidung, die er gleich treffen will, die falsche ist. Mhm. Und würde der das mir selbst, also würde ich mir selbst, mein Future Ich, würde ich mir das glauben und mich anders entscheiden?
Ja.
Oder nicht? Oder bin ich so verbohrt?
Genau, so, jetzt, ja? Future Robert kommt jetzt rein, sagt so, du musst jetzt aufhören aufzunehmen, wir gehen jetzt irgendwie, wir müssen dringend nach Frankfurt reinfahren, weil sonst passiert uns was ganz Schlimmes.
Ja gut, das ist ja noch relativ low stakes, dann sage ich Stefan, du, wir müssen den Rest morgen, der jetzt sagt, du musst jetzt ganz dringend mitkommen, du musst dich von deiner Frau scheiden lassen, weil sonst hier, weiß ich nicht, also
ja, genau.
Malt dann irgendein Schreckensszenario sondersgleichen an die Wand, würde ich das glauben, also das so.
Das, ja, aber auch schon so ein low stake Ding, so.
Ich glaube, wenn ich selbst durch die Tür komme, dann bin ich erstmal bereit zuzuhören. Also, es ist ja dann doch weird genug, dass ich dann denke, okay,
stimmt.
Erzähl mal die ganze Geschichte. Aber klar, das, also insofern, er hat ein Thema, sag ich mal, wenn man sich fragt, worum geht's wirklich, so ein bisschen dieses regretting past decisions und dann eben gucken, ja, dann macht man halt so eine Zeitreise und gibt jemandem die Chance, was wieder gerade zu rücken und was macht das jetzt mit der Geschichte. Mhm. Natürlich wird dann daraus ein Fun-Shoot-Up-Film, der irgendwie jetzt dann nicht mehr so schlussendlich an dem Lösen dieser Frage interessiert ist, aber
schön zumindest halt.
Und das fand ich dann auch irgendwie nett.
Ja, den Streit über die Gilmore Girls, hast du das verstanden? Also kennst du?
Ich bin kein großer Gilmore Girls. Da hätte ich in dem Augenblick meine Frau herbei gewünscht, weil die hat, glaube ich, relativ viel Gilmore Girls gesehen. Und da wird halt so echt, gibt es in dem Film so eine Szene, wo die alle über Gilmore Girls diskutieren und wer da mit wem.
Das kannst du so nicht sagen. Nein, der doch. Also nein, der ist der Bessere. Nein. So. Was redet ihr alles?
Ich hätte gerne das Hintergrundwissen gehabt, um zu beurteilen, was sie da überhaupt verhandeln, also um das verstehen zu können. Ich glaube, für Leute, die Gilmore Girls geguckt haben, ist die Szene wahrscheinlich noch lustiger. Oh, fand sie so auch lustig, aber verstanden habe ich nichts von dem, was sie da geredet haben.
Ja.
Aber sehr lustig, wie sie sich alle gestehen müssen, dass sie alle Gilmore Girls Fans sind. Das ist schon sehr lustig.
War schon gut, ja.
Hatte ich auch aufgeschrieben als Begrüßung. Stefan, der großer Gilmore Girls Fan ist.
Nee, echt.
Der Bösewicht ist zum Glück nicht Alf. Alf wurde auch erwähnt.
Also an Alf habe ich auch schon lange nicht mehr gedacht. Aber ja, gut.
Ist nicht neulich irgendwie einer gestorben? die Lin gespielt hat, glaube ich. Kann das sein?
Keine Ahnung.
Da habe ich irgendwann mal an Alf gedacht. Ich meine, dass die, wie hieß denn die? Ich muss das jetzt googeln. Live googeln im Podcast. Ja, immer wieder
Gold, gerne genommen. Gold.
Absolutes Gold.
Soll ich so lange schon mal mein Schlussplädoyer einleiten?
Ja, kannst du gerne machen.
Oder hast du es jetzt direkt?
Ich habe gefunden, dass sie Lynn Tanner, aber die lebt ist noch. Die war es vielleicht die Mutter? Wie hieß die denn? Catherine. Ja, genau. Anne Shedin, wie auch immer man sie ausspricht, Anne Shedin, keine Ahnung, ist am 14. Juni 2026, also jetzt noch gar nicht so wahnsinnig lang her, gestorben. Und das war die Mutter bei Alf. Also die Tanner, Catherine, also Kate Tanner, genau, Kate hieß sie. Die hatten doppelte Vornamen. William Francis, genannt Willie Tanner, und Catherine Daphne, genannt Kate Tanner. Schreibst du deinen Figuren in der Serie Zweitvornamen mit ins
Wo es um so dusseligen Außerirdischen geht.
Das ist schon
ja.
Gordon Shumway. Ja, okay, Alf, völlig
abseits. Es wird wirklich nur erwähnt, also nur für einen Gag.
Es gibt einen guten Grund für die Erwähnung, aber das können wir jetzt nicht
spielen. Ja, genau, nee.
Ja.
Ja, nein, ich hab viel Spaß gehabt bei dem Film. Ich gebe dem 7,5 Punkte. Hat mich gut unterhalten, war eine solide Action, war nicht langweilig, sah toll aus, hatte coole Musik. Ja, solide. Schöne Komödie.
Ja, da hänge ich mich dran. Ich gebe sogar noch einen halben mehr. Ich mache da 8 draus, weil bei 7,5 kriege ich immer einen Anfall, wenn ich das dann für Letterboxd umrechnen muss.
Das mache ich absichtlich oft so, damit ich mich dann da entscheiden kann, ob es so gerade so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist.
Okay. Ja. Also, wie gesagt, das ist kein Meisterwerk oder irgendwas. Der wird wahrscheinlich auch relativ schnell vergessen. Oder es ist vielleicht so ein Film so wie zum Beispiel Nice Guys, den ich dann irgendwie noch 3-mal geguckt habe, weil ich den geil fand. Und du hast auch mega viele Punkte gegeben und konntest dich dann später nicht mehr daran erinnern, wie ich dich drauf angesprochen habe. Vielleicht ist
wo ich jedes Mal behaupte, den habe ich nie gesehen. Oder ich mochte ihn nicht.
Ja, oder
so. Dann gucke ich nach, 9 Punkte. So, oh, okay.
So in der ähnlichen Kategorie sehe ich den irgendwie. An dem Abend, wo ich ihn geguckt habe, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ihn irgendwann nochmal gucke. Vielleicht einfach nur mit meiner Frau nochmal auf Deutsch gucken und dann von ihr hören zu wollen, wie das jetzt mit dieser Gilmore Girls Diskussion ist.
Ja.
Aber sie wird ihn nicht mögen, weil sie so Schießfilme nicht mag. Und von daher ist das auch so eine Fragezeichen, ob das passieren wird. Aber wie gesagt, ich hatte viel Spaß. Ich gebe ihm 8 Punkte und ich würde auf Letterboxd wahrscheinlich sogar ein Herzchen dran machen, weil ich habe Spaß gehabt, ich fand es irgendwie niedlich und obwohl ich jetzt nicht der allergrößte Vince Vaughn-Fan bin und die anderen beiden, ich glaube, den Herrn Marsden hatten wir neulich mal irgendwann. Keith David sieht man natürlich immer mal wieder. Das sind schon so Figuren, wo man irgendwie denkt, so ja, okay, sehe ich jetzt, also würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Fan von bin oder so, aber es sind so Gesichter, die man irgendwie gerne sieht. Jetzt habe ich mich verzettelt in meiner Argumentation, aber ich fand ihn spaßig, aber das ist jetzt kein 10-Punkte-Film oder so. Von daher, 8 müssen reichen.
Ja, aber.
Ja. Aber was hat das ist übrigens von dem Regisseur erst der 2. Feature-Film und er hat ihn selber geschrieben. Und er hat auch den einzigen Writer-Credit hier, also den alleine geschrieben.
Krass!
Der hat irgendwie diese Scott Pilgrim-Serie gemacht. Aber wenn du jetzt auf Filme guckst, dann hat er einen Kurzfilm, eine TV-Serien-Episode und einen Film namens Happily gemacht, den ich nicht kenne. Und dann das jetzt.
Und das ist schon.
War er Writer und Producer? Also diese Scott Pilgrim-Serie, da war er auch unter anderem bei 8 Episoden Writer. Aber das ist schon so, für einen ja, jetzt nicht Erstlingswerk, aber sagen wir mal zweiten Feature-Film, ist es schon eine Wucht.
Mhm.
Ja.
Okay, jetzt habe ich hier gerade fast angefangen, mich in das Werk von dem Regisseur einzulesen. Das mache ich aber nicht.
Der hat einen lustigen Vornamen, der heißt Ben David, aber nicht als mit Bindestrich oder als zwei, sondern einfach mit Binnenmajuskel als ein Wort.
Binnenmajuskel ist auch ein sehr schönes Wort.
Echt. Words to use more often. Binnenmajuskel. So, I need a drink. Where's the bar in this fuck then?
Ja. Ich gehe mal hoch. Wir machen eine kurze, oder mich zu erzählen?
Nee, machen wir eine kurze.
Okay.
Ohne Substantiv.
So, eine kleine hat nur kurz gedauert.
Ja.
4 Minuten habe ich gerade gesehen.
Das weißt du besser als ich. Ich habe nicht darauf geachtet.
Aber die Kapitelmarke wird angezeigt.
Ich fange mal an mit Basteln hier.
Ja, was gibt's denn bei dir Leckeres?
Naja, da war ja viel Bar und viel Cocktail.
Wunder, dass es kurz besprochen wurde.
Nee, genau, es wurde nicht besprochen, es wurde nicht erwähnt. Man sah einmal unsere Protagonistin mit einer braunen Flüssigkeit in der Hand, die sie sehr theatralisch weggestellt hat, aus gutem Grund. Aber wurde auch nicht erwähnt, was das ist. Insofern könnte man jetzt
anonyme das hat sie mehrfach getrunken, diesen braunen Cocktail gefühlt.
Ja, aber es wurden auch sehr lustige blaue Sachen. Der Erfindertyp hat irgendwann was sehr Blaues auf seinem Tresen stehen gehabt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach ein Boulevardier zu machen, weil ich finde, wenn da so viele Cocktails zu sehen sind, dann hat man freie Hand.
Ja, ja. Ich habe diese Drinks im Old-Fashioned-Glas als Old-Fashioned
interpretiert.
Gelesen und habe mir jetzt nur eine Variante gemacht, weil ich neulich mal wieder durch diese Diffords Guide Seite schönes Geräusch.
Da war ein bisschen Pressure auf dem Wermut.
Durch die Diffords Guide Seite gestolpert bin und da über den Vieux Carré gefallen bin. Ein Cocktail aus Rye, also Roggenwhisky, Cognac und Wermut zu gleichen Teilen mit ein bisschen Benediktin aus dem Kräuterlikör. Und ein paar Dashes rechts und links. Den habe ich mir gerade zusammengebaut. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil ich irgendwie nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich das ja auch hätte vorbereiten können. Aber gut, das
ja.
Hat ja keiner gehört.
Nee, hast du ja rausgeschnitten.
Ja,
genau. Schlau. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen lustiges IMDb, wie soll man sagen, Trivia surfen gemacht und habe dabei erfahren, dass diese Gilmore Girls Diskussion, da hat der Writer, also Ben David Grabinski übrigens mit Nachnamen, hat auf dem roten Teppich irgendwo gesagt, dass alle Meinungen zu Gilmore Girls, wer da mit wem und wer der richtige Freund für die eine da ist oder so, dass er der James Marsden Figur, also Mike, Quickdraw Mike, dem hat er seine eigene Meinung quasi ins Drehbuch geschrieben. Also alles, was der sagt, sei richtig. Und alle anderen sind just plain wrong. Den hat er einfach irgendwas hingeschrieben, was er selbst nicht. Das fand er eine gute Idee. Das finde ich lustig.
Das ist auch geil.
Ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, worum es da ging, was sie da eigentlich geredet haben, aber ich finde es lustig, dass er das so
geil, wenn du in so einer Serie so drin bist, dass du da so ein Skript zuschreiben kannst.
Das ist schon cool. Und Leute das dann offensichtlich, also wir feiern das ja jetzt, obwohl wir es nicht gesehen haben, wer weiß, wie Leute das sehen, die Serie so richtig gesuchtet haben.
Ja, hat der Christoph Gemangels geguckt?
Keine Ahnung, aber ich würde es ihm zutrauen.
Mhm.
Wir stecken ihn jetzt einfach mal in die Schublade Gilmore Girls Fan und mal gucken, ob er da sich wieder rausdiskutieren möchte oder ob er da sich wohlfühlt in der Schublade.
Ja.
So, cheers.
Cheers. Cheers. Oh, der ist so geil, der Drink. Der ist, also.
Rye habe ich übrigens auch, weil ich habe mit Rittenhouse gemacht.
Mhm.
Für den Boulevardier und mit Birr. Mhm. Weil ich im Moment keinen richtigen klassischen roten Wermut offen habe.
Birr ist nicht verkehrt.
Birr ist halt krass bitter auch. Also es ist schon nochmal so diese Kräuter- und Bitternote nochmal ein bisschen weiter überdreht als normaler Wermut.
Ja.
Ja, gut. Damit sind wir durch mit den Filmthemen für diese Woche. Wir haben nämlich gar nichts weiter gesehen. Bei mir ist so ein bisschen, zweites Kind ist in die Schule gekommen, Schule hat angefangen, Betreuungsaufwand im Moment etwas höher, dazu dieser Hund, der uns auf Trab hält und die Tatsache, dass wir unseren Garten 5 Wochen vernachlässigt haben, als wir 3 Wochen im Urlaub waren und davor 2 Wochen diese super Hitzewelle war, wo wir mit dem kleinen Hund dann auch nicht so unbedingt im Garten waren. Und ja, da sieht es ordentlich kaputt aus. Also es ist.
Habt ihr nochmal eine Ermahnung gekriegt, oder?
Ja, ja, wir haben auch noch ein bisschen Ärger gekriegt, weil es halt so hier Kleingartenverein und so. Insofern, ich bin nicht zum Filme gucken gekommen. Ich habe so ein bisschen versucht, den Garten zu retten und den kleinen Mann ordentlich in die Schule zu bringen.
Ja. Ja, gut.
Was auch ganz gut gelungen ist, möchte ich sagen. Der ist ganz gut da angekommen. Das freut mich sehr.
Sehr gut, ja, das ist doch wichtig, dass der Start erstmal gelingt. Dass Schule irgendwann blöd wird, es gehört, glaube ich, für fast jedes Leben dazu.
Ja, aber bitte nicht schon in der Grundschule.
Nicht schon
irgendwie, wenn man es verhindern kann, dann vielleicht irgendwann später.
Ja, genau.
Genau.
Ja, so, aber wir wollten gar nicht. Ach, doch, wir reden jetzt über. Du hast ja das neue Fahrrad, nicht neu, also mein Fahrrad hier abgeholt, abgekauft und ist wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und letzte Woche hast du, glaube ich, die Schuhe gerade frisch.
Ja,
und die Pedale. Da war ich
aber noch nicht gefahren, glaube ich.
Du warst noch nicht gefahren und jetzt hast du die ersten Touren hinter dir. So ist Berichte.
Mein erstes Rennrad, mein erstes eigenes Rennrad und mein faktisch zweite oder dritte Tour mit einem Rennrad. Denn dein Kumpel, jetzt entfällt mir gerade sein Name, der Fotografiemann, hatte mir ja mal für den Triathlon in Darmstadt 2010, langes her, ein, oder was, 12? Ich weiß nicht mehr, egal. So roundabout jedenfalls, hatte mir mal dein Kumpel ein Rennrad geliehen, das ich dann irgendwie für den Triathlon und ich glaube eine Trainingsfahrt oder sowas vorneweg hatte.
Mhm.
Insofern, ja,
das ich bin weiß schon, mal ich schon Rennrad, gar nicht mehr.
Schon mal Rennrad gefahren, aber es war wirklich nicht viel.
Mhm.
Und jetzt zum ersten Mal auch Aero-Lenker und ja, ich hatte dann ja letzte Woche berichtet, wie ich im Fahrradfachhandel war und mir ein paar Schuhe ausgesucht habe, die ich eigentlich wollte, so vom Look her, so ein paar Shimano-Schuhe, die waren einfach irgendwie zu schmal. Da passen meine dicken Füße nicht rein. Also ich habe sehr lange Füße, klar, aber da kauft man die richtige Größe, aber dann ist ja auch noch die Breite immer so eine Frage und diese Shimano-Schuhe, die sind mir alle zu schmal.
Okay.
Und dann musste ich am Schluss eine Firma namens Northwave, von der ich noch nie gehört habe, vielleicht ist das auch eine Hausmarke von diesem Fahrradhändler oder also ich war bei Zweirad-Stadler, aber ist im Endeffekt ja auch egal. Die saßen okay und dann habe ich dich ja noch gefragt, was sind das eigentlich für Pedale, die da dran sind, was muss ich denn für Glieds kaufen? Und dann wusstest du es gar nicht mehr so genau. Und dann bin ich in den Keller gegangen und habe dann mit der Taschenlampe an diesen Pedalen rumgeleuchtet und habe irgendwie alle kleinen Aufschriften irgendwie mit meinem Handy fotografiert, um die dann irgendwie da im Halbdunkel groß zu ziehen und erkennen zu können in meinem schummrigen Keller und habe dann gesehen, okay, es sind die klassischen Look Keo Pedale, was man so, also das scheint so ein Standardding im Rennrad-Business zu sein. Und insofern, dann wusste ich, was ich für Cleats kaufen muss und eben, dass die auch nicht an meinem, ich habe ja so Klickpedalschuhe mit SPD, also Mountainbike Cleats und die haben ja nur 2 Schrauben. Und diese Rennrad-Dinger, wie ich jetzt lernen musste, haben 3 Schrauben. Also brauchte ich sowohl andere Schuhe als auch andere Cleats. Klar, dass Look nicht mit Shimano kompatibel ist, das war mir klar. Aber dass auch die Schuhe nicht kompatibel sind, weil sie halt andere Verschraubungen haben, das war mir so vorher nicht klar, aber jetzt weiß ich das.
Mhm.
Und diese Mountainbike-Schuhe, das hätte sowieso nicht zu dem Rennrad, also das ist ja irgendwie falsche Baustelle.
Ja, die sind ja gemütlich gemacht. Genau.
Und also habe ich das gekauft und dann habe ich, was habe ich noch gekauft? Ich habe dann noch einen Montageständer gekauft, weil ich dachte, sowas wollte ich schon immer mal haben.
Da bin ich neidisch.
Der ist gar nicht teuer gewesen. Ich glaube, der ist jetzt nicht so ein fancy Ding, ja. Die kann man ja für 200, 300 Euro kaufen oder so. Ich habe einen gekauft für, ich glaube, 49,95 oder sowas. Und es hätte sogar noch.
Klemmst du die Sattelstütze ein, gell?
Nee, da klemmst du das Oberrohr ein. also ja, du hast einen Carbonrahmen und das darfst du wahrscheinlich alles nicht, ja, und deshalb, genau, bist du raus, ist, aber ja, genau, mit deinem alten Fahrrad kann man es machen, sag ich
mal. Gut, dass du das jetzt für mich testest.
Ja, da klebt man das Oberrohr ein und das ist überhaupt kein Problem.
Okay.
Und was der nicht hat, was glaube ich die besseren haben, ist nochmal so ein Ärmchen, was den Lenker festhält, dass der nicht rechts links schlackern kann.
Gut, da können Sie aber aus einem Kleiderbügel auch was biegen, was das festhält.
Ja, genau, da kann man sich irgendwas
was oder druckst was.
Oder das, genau. ich muss kurz und weg. Das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, weil mir ging es im Wesentlichen um sowas wie, ich will vielleicht irgendwie, weiß nicht, an der Schaltung irgendwas vielleicht testen, einstellen oder sauber machen oder, ja, so Dinge, die man halt so schraubt. Dass das Ding halt irgendwie nicht dauernd umfällt, weil es hat natürlich keinen Ständer und insofern ist es super nervig, wenn du da irgendwie auch am Lenker irgendwas montieren willst oder so und dann musst du immer das Fahrrad, dass es nicht umkippt. Da habe ich gedacht, ich kaufe mir sowas mal, wollte ich schon immer mal haben, kann ich auch mein normales Fahrrad dranhängen.
Ja, und alle, auch die Fahrräder von Kindern.
Von den Kindern, genau. Was? Und dann hat man so, wenn man da mal was machen muss, ein Rad aus einbauen oder so.
Ja.
Dann hängt der Rahmen da und das super. 45 oder 49 Euro fand ich einen guten Preis und außerdem habe ich gemerkt, es macht meinen Keller auch aufgeräumter, weil ich kann das Ding da hinstellen und das Fahrrad dranhängen und dann kann ich noch andere Sachen unten drunter stellen.
Perfekt.
Und wenn ich dann reinkomme, dann gehe ich einfach nur rein in den Keller, mache diese Klemme auf und nehme das Fahrrad so aus der Luft so vor mir. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, das ist gut.
Gut, wenn ich an irgendwas, was dahinter ist, muss, werde ich das bereuen, aber für den Moment ist es ganz lustig. Und dann habe ich natürlich gedacht, so jetzt, da war, du hattest da so einen ganz alten Fahrradcomputer dran und da war auch die Batterie tot, irgendwie so ein Cat Eye, der wahrscheinlich nur irgendwie Kilometer und Geschwindigkeit anzeigt. Ja. Das fand ich jetzt nicht mehr State of the Art. Für die erste Fahrt habe ich dann mal mein Handy einfach da vorne dran geknuppert mit so einem Gummistrappen. Mhm. Das war okay, ja, da bin ich mit, ich glaube, Komoot habe ich benutzt. Nee, gar nicht. Ich habe gar nicht Komoot. Doch, ich habe Komoot im Hintergrund mitlaufen lassen, damit er mir meinen geplanten GPX-Track als Navigationskarte quasi ansagt in den AirPods und mir sagt, dass ich links und rechts und irgendwo lang fahren soll.
Mhm.
Weil ich mit bikerouter.de rumgespielt habe, um quasi den perfekten Track zu bauen, wo ich lang fahren muss und damit es genau 20 Kilometer werden. Und dann habe ich den bei Bikerouter als GPX-Datei exportiert und bei Komoot importiert und dann Komoot quasi gestartet und dann sagt er dir ja hier jetzt in 300 Metern links fahren und so und labert dir das da immer ins Ohr. Und parallel habe ich aber die Apple Watch das Training tracken lassen, damit ich auch Heartrate habe und dann kannst du oft, wenn die Apple Watch das Training trackt, kannst du auf dem Telefon auch so ein Screen
aufmachen. Stimmt, kannst du anzeigen, ja. Und das habe ich
und das sieht dann so wie so ein Bike-Computer aus. Du siehst deine Geschwindigkeit und du würdest sogar, wenn du jetzt Sensoren hättest mit Trittfrequenz und sowas alles, könntest du die auch alle einbinden. Die würden alle auch in dieser Ansicht angezeigt
werden. Ja, die gibt es ja auch alle mit dieser Bluetooth-Schnittstelle, die
für
alle gilt.
Und Sensoren hatte ich jetzt da noch keine zu dem Zeitpunkt und insofern bin ich halt nur mit Heartrate und Speed gefahren quasi und aus der GPS-Position berechnet der Speed.
Reicht ja jetzt erstmal. Also du hast jetzt das Fahrrad, genau. Du musst ja erstmal probieren so ein bisschen.
Genau, und da bin ich gefahren, 20 Kilometer. Und ja, man merkt natürlich schon, das ist ungewohnt. Ich habe dann auch, glaube ich, mehrere Male zwischendurch angehalten. Ich habe, die erste Fahrt war gar nicht das. Die erste Fahrt war eine Kurierfahrt von 2x6 Kilometern zu meinem Tierarzt, weil ich da eine Probe abgeben musste. Und dabei habe ich gemerkt,
aber dem Hund ist jetzt nicht wieder irgendwas passiert.
Nein, dem Hund war, das war nach der Sache, die ich letzte Woche erzählt habe, aber zum Zwecke von, ich hatte ja von diesem Durchfall erzählt, den er auch hatte. Und da wollten die noch Untersuchungen mit einer Kotprobe machen, um zu gucken, ob der irgendwie Würmer oder irgendwelche anderen Parasiten hat oder was das ausgelöst haben könnte. War alles negativ. Dem Hund geht's auch wieder gut. Der Durchfall ist weg. Keine Ahnung, was das war. Jedenfalls, diese Parasiten waren es alle nicht. Aber ich musste diese Kotprobe dahin bringen. Es war so ein kleines Reagenzröhrchen mit so einem Stopfen drauf. Also nichts, was man nicht absolut easy in eine Trikottasche hinten reinstecken kann. Man möchte da nicht hinfallen und das kaputt machen. Das wäre A, weil es aus Glas ist, unangenehm und B, wegen dem Inhalt.
Also scheiße.
Aber ist mir zum Glück nicht passiert. Aber was man dann merkt, ist so, ja, dann fahre ich da so zum Tierarzt und dann komme ich da an wie so ein Affe mit dem ganzen Helm und dem Geraffel und auf diesen komischen Schuhen, auf denen man nicht laufen kann und sehe aus wie so ein, weiß ich nicht,
Kurier.
Mit der lustigen Pampershose. Aber dann muss ich ja das Fahrrad draußen stehen lassen. Ich kann das ja nicht mit in die Praxis nehmen. Und das Fahrrad hat ja kein Schloss dran so. Hm. Und du willst ja nicht, dass es geklaut wird. Also musst du ein Schloss mitnehmen. Aber wie nimmst du jetzt ein Schloss mit? Ein Schloss kannst du dir nicht in die Trikottasche stecken. Am Ende habe ich dann ein kleines Bügelschloss von meiner Frau ausgeliehen und habe es vorne auf die Aerobars so quasi draufgesteckt. So,
mhm. Ja, also
das so Bügelschloss machen. Einfach so drüber gezogen quasi von vorne,
mhm.
Und das, die werden ja nach hinten hin breiter und irgendwann an einer Stelle haben sie sich dann quasi so festgeklemmt, da gingen sie nicht mehr weiter.
Ja.
Und da sie innen gummiert sind, haben sie dann wirklich wie so, diese Bügelschloss ist innen gummiert und deshalb hat es dann wirklich so irgendwie so und dann klemmte es fest und hat sich auch gar nicht mehr so richtig bewegt. Und das hat ganz gut funktioniert, das wird dann halt ein bisschen front-heavy, also der Lenker wird ein bisschen ja, flatteriger, ja, wenn da so viel Gewicht vorne drauf ist.
Ja.
Aber für die Fahrt hat es funktioniert. Und dann konnte ich da an so ein Verkehrsschild ketten und konnte da reingehen, die Probe abgeben, wieder rausgehen und wieder zurückfahren. Das war meine erste Fahrt und bei der Fahrt habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal angehalten und habe meinen kleinen Imbus rausgeholt und habe an meiner Sattelhöhe gebastelt.
Okay.
Ja. Und auch jetzt bei der zweiten Fahrt mit, was dann so 20 Kilometer am Mainufer entlang waren, bin ich so Richtung Hanau rausgefahren und dann wieder zurück auf der anderen Seite. Das ist super schön, da zu fahren, weil es asphaltiert, es ist potteben, also Thema Berge ist einfach mal raus aus der Nummer. Und
das tut's gut.
Die, du hast ja da auch eine Übersetzung drauf, damit komme ich sowieso keinen Berg hoch, also das müssen wir auch nochmal ändern.
Was ist denn das?
Also deine Oberschenkel.
Als ich das gekauft habe, hat er gemeint, so einen Rettungsring brauchen sie nicht, oder? Rettungsring habe ich am Bauch.
Nee. Okay. Okay, also ich würde mal gucken, was man bei Shimano 105 aus diesem Baujahr noch so an Rettungsringen verbauen kann, aber ich brauche da schon welche. Also das,
meine ist die Frage, Güte. Ob du hinten hinten was Größeres und vorne den Kleinen noch ein bisschen kleiner machst oder so.
Ja, also jedenfalls, ich habe jetzt gelesen, als Anfänger verbaut man irgendwie vorne 50-34 und hinten halt so, dass die Größe auch 34 hat, sodass du quasi im kleinsten Gang eine 1:1 fahren kannst.
Mhm.
Das steht immer so als, das will man so haben als Anfänger. Und dann habe ich halt gezählt, wie viel Zähne hat das denn hinten? Das größte Blatt hat 25.
Oh.
Und was das vorne das kleine hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar mehr als 34. Ich weiß nicht, was du da verbaut hast. Die habe ich noch nicht gezählt. Ich hatte dann eh schon
20 Jahre her.
Bitte?
Ja, ist 20 Jahre her, weiß ich auch natürlich.
Ja, nicht, genau. Ne? Insofern, also ich bin da auf jeden Fall von 1:1 weit entfernt. Und ich habe noch nicht versucht, hier die 100 Meter in den oberen Stadtteil hochzufahren. Ja, werde ich auch noch irgendwann probieren, aber mal gucken. Da werde ich wahrscheinlich scheitern. Ich nehme nicht an, dass ich da hochkomme. Egal.
Jedenfalls, jetzt, ganz kurz, jetzt donnert es hier. Ja. Wir hatten vorhin gesagt, 22:30 könnte das Gewitter bei uns sein. 22:38 ist donnert. Okay, ist da.
Ich sehe die ganze Zeit Wetter leuchten, wenn ich hier so Richtung Westen gucke.
Mhm, das sind wir.
Aber, ja. Ja, jedenfalls dann war die nächste Fahrt halt diese 20 Kilometer Fahrten, da habe ich dann so auch nochmal immer weiter den Sattel hochgestellt, bis ich jetzt irgendwann relativ wirklich weit oben war.
Mhm.
Aber ich merke, glaube ich, also ich habe noch Probleme mit der Aero-Position.
Ja.
Und ich habe auch Probleme mit der Position, die Hände ganz vorne auf den Hörnchen.
Mhm.
Also nicht unten, sondern vorne bei den Bremsen, so diese...
Ja. Ja.
On the hoods, sagen die
Engländer.
Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Mhm.
Ich kann das am Anfang, kann ich das für eine ganze Weile und dann irgendwann ermüdet irgendeine Muskulatur und sagt, dass das nicht mehr cool ist. Und klar, die muss man jetzt trainieren, aber vielleicht muss entweder der Sattel noch weiter nach vorne, wobei da gibt es ja auch irgendwie so Regeln mit einem Lot und keine Ahnung was. Und wie, also der muss ja irgendwie im Verhältnis zum Tretlager eingestellt werden und eigentlich nicht im Verhältnis zum Lenker. Und dann muss eventuell vielleicht der Vorbau kürzer oder so. Ich weiß es nicht. Wobei, wenn du eigentlich ein Sitzzwerg bist und lange Beine hast, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich einen kürzeren Vorbau fahren wollen würde, oder? Also irgendwie ist das seltsam.
Vielleicht war das Fahrrad auch nicht optimal für mich eingestellt. Also geh nicht davon aus, dass das Fahrrad für mich richtig eingestellt war.
Ja.
Ich habe das einfach irgendwann akzeptiert, dass das jetzt so ist. Und
du bist damit so gefahren, ja.
Ich bin so gefahren, genau.
Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich nicht fahren könnte jetzt. Also jetzt habe ich so nach und nach den Sattel immer weiter höher gedreht, immer so in ein paar Millimeter Schritten. Mhm. Und habe dann gemerkt, so dass, ja, das öffnet, also zum einen macht es für die Knie angenehmer und zum anderen öffnet es den Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper, so auf der höchsten,
ja.
Auf der, also wenn das Pedal oben ist, dann hast du ja so eine gewisse Enge zwischen Bauch und Knie oder Oberschenkel.
Und stell das dir geht mal halt vor, jetzt, du hättest auf. Richtig Bauch.
Ja, das wäre dann nochmal was anderes, mhm. Aber der Winkel selber von den Knochen bleibt ja erstmal unangegriffen davon, wie viel Bauch du so hast. Und da merke ich halt so, wenn ich mich speziell unten in die Hörnchen reinlege, dann kriege ich aber eher Probleme mit dem Nacken, muss ich sagen. Mhm. Dass ich dann merke, so dieses Kopf in den Nacken nehmen, damit ich die Straße vor mir noch sehe, das ist dann eher das Anstrengende. Dass der Kopf dann irgendwann sagt, so, ach, lass mich einfach, weißt du, lass mich aufs Vorderrad gucken. So, ich muss doch jetzt nicht wissen, wo ich da hinrase mit 45 Sachen. Mhm. Und das ist natürlich auch kein Zustand, aber das ist wahrscheinlich einfach dann Training vom Nackenmuskulatur. Das kenne ich aber noch aus der Zeit, wo ich Sportmotorrad gefahren bin. Da sitzt du ja auch sehr, sehr nach vorne gebeugt. Mhm. Und da ist es auch immer ein Thema gewesen, dass so, wenn du faul wirst beim Sportmotorrad, dann lastest du das Gewicht deines Oberkörpers auf die Handgelenke. Und das sollst du ja eigentlich nicht. Du willst ja eigentlich immer die Handgelenke oder die Ellbogen so leicht angewinkelt haben und die Handgelenke eigentlich entlastet und nur locker zum Lenken verwenden. Und den Oberkörper muss eigentlich die Rückenmuskulatur halten. Mhm. Und dass das irgendwann ermüdet, ist auch beim Sportmotorradfahren immer schon so gewesen. Da hast du dieses Pedalieren nicht, aber dass die Rückenmuskulatur den Oberkörper hochhalten muss die ganze Zeit und dass der Kopf sehr in den Nacken gelegt werden muss, damit du die Straße siehst, weil du halt so nach vorne gebeugt sitzt, das ist exakt das Gleiche. Und ich weiß auch, dass damals das auch immer so Phasen gab, wenn ich mal mehr gefahren bin, dann fiel dem Körper das leichter, weil er dann ins Training kam und wenn man lange Pausen gehabt hat und dann wieder gefahren ist, dann hatte man wieder so diesen Effekt, dass die Rückenmuskulatur irgendwie abgebaut hatte und die Nackenmuskulatur auch und dass du wieder merkst, wie das den Körper belastet und wie du auch wieder immer vermehrt auf den Handgelenken stehst und dann mit Handgelenksschmerzen irgendwann zurückkommst und dann merkst, okay, da hat der Rücken wieder versagt und die Handgelenke mussten es ausbaden. Und das, also diese Geschichten, die kenne ich einfach vom Fahren damals. Und ich denke, dass das hier wieder ähnlich ist. Es ist einfach ein Trainingseffekt. Aber trotzdem bin ich noch nicht sicher, ob der Vorbau, zum Beispiel habe ich jetzt geguckt, ob es Spacer zu kaufen gibt, um die Aerobars höher zu legen.
Mhm. Du kannst auf jeden Fall den gesamten Vorbau noch ein Stückchen hochlegen, also ein Zentimeter oder so, da ist noch so ein Spacer-Stück drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kannst, wie du dich da dir es zutraust, aber dein Radhändler macht
das. Ich baue das einfach falsch zusammen und fliegt dann hart auf die Fresse, was soll schon schief gehen.
Wenn dir vorne der Vorbau wegfliegt, das ist schon richtig doof.
Oder du einfach am Lenker drehst und das Rad unten nicht mitmacht, weil das nicht mehr verbunden ist.
Auch schön, ja. Ja, oder einfach vorne nach unten kippt so. Du bist schön auf den Aerobars und dann gehen die nach unten und dann legt die Mitte von den Aerobars im Vorderrad ein und das bleibt einfach stehen.
Ja, genau. Das so, wird mir dann, demnächst passieren, weil das nächste, was ich jetzt bestellt habe, ist einen Fahrradcomputer.
Mhm.
Und dann habe ich mal so geguckt, was hat man denn da heute so? An meinem Citybike habe ich so einen Wahoo, so einen kleinen,
mhm.
Aber halt so einen von den ganz kleinen, der keine Karte, der hat kein GPS, das ist faktisch ein klassischer alter Fahrradcomputer, der aber eben zumindest mal sowas wie Kadenz-Sensoren anbinden und auch anzeigen mhm. kann, aber der hat noch kein GPS, der hat keine Karte, der redet nicht mit Herzfrequenzsensoren und war so einer von den frühen Wahoos. Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Ja.
Element irgendwas. So ein winziger. Aber der war gut für das Citybike, hat er gut funktioniert und ich habe den dann oft mit dem Handy kombiniert oder mit der Apple Watch kombiniert und dann hatte das alles, was es brauchte. Aber jetzt dachte ich mir, okay, die Zeit ist weiter fortgeschritten, was hat man denn jetzt so? Und Wahoo ist natürlich immer noch so ein Contender. Und dann natürlich Garmin und auch Sigma gibt es immer noch und die bauen auch irgendein komisches Zeug. Und dann gibt es noch diese, wie heißen die Dinger? Hammerhead oder so. Aber alles von diesen Dingern, die irgendwie ein bisschen geil sind, kostet gleich so 300 Euro oder mehr. Und dann habe ich mal bei dir in Strava geguckt, was du für einen hast. Das steht ja da drin. Mhm. Und dann habe ich geguckt, was der kostet. Und dann bin ich erstmal auch übergefallen und habe mir gedacht, so, Alter, okay, ja, ich verstehe, bei dem Fahrrad gehört so ein Computer dran, aber not gonna happen. Ich gebe nicht zweimal so viel für den Computer aus, wie was ich für das Fahrrad bezahlt habe. Aber ich will so ein Ding. Also was mache ich jetzt? Und dann habe ich gegoogelt alles Mögliche quer gelesen und dann stößt man relativ schnell darauf, dass natürlich wie in allen Bereichen die westlich orientiert oder die westlich die im Westen groß gewordenen, ich krieg das richtige Wort gerade nicht zusammen, Marken jetzt genau wie in vielen Industrien unter Druck stehen von so China-Marken, die im Grunde das entweder klonen oder im Zweifel sogar schon ein bisschen besser machen oder manchmal halt auch so ein bisschen crappy machen, aber zumindest so vom Feature-Set her, so auf dem Papier, erstmal so aussehen, als ob du da das Gleiche kriegst oder fast das Gleiche für einen Bruchteil von dem Geld. Und dann habe ich da ein paar Vergleichsvideos geguckt und da gibt es wohl manche, die sind mehr Schein als Sein, die funktionieren dann in der Praxis nicht so gut und dann gibt es eine Marke, wo ich zumindest mal so halbwegs wohlwollende Testvideos gefunden habe, auch von Leuten, die das Ding durchaus auch kritisiert haben, also jetzt vielleicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber jetzt nicht nur über den grünen Klee loben, sondern auch, wo man das Gefühl hatte, ja, ich kenne den YouTube-Kanal nicht, ich kann den nicht wirklich beurteilen, aber der Typ hat das Gerät getestet und hat jetzt nicht nur das Loblied gesungen, sondern hat auch Sachen zu meckern gehabt. Und da war ich dann so ein bisschen, ja, vielleicht glaube ich ihm jetzt ein bisschen mehr, wenn er nicht nur alles über den grünen Klee lobt, was man ihm dazu schickt. Und da habe ich auch noch ein paar andere Videos von dem Kanal geguckt und der schien mir durchaus eigentlich so den Eindruck zu machen, als ob er ausgewogene Reviews so zu seinem Konzept gemacht hat. Weiß man natürlich trotzdem immer nicht. Da habe ich gedacht, ich riskiere das mal. Und zwar die Firma Magene, also M-A-G-E-N-E. Und die bauen so Fahrradcomputer, die sehr Garmin-inspiriert sind. Und da gibt es den 506, den 606, den 606 V2, den 606 Pro und den 706. Und das ist im Grunde so preislich einfach so eine aufsteigende Skala. Das fängt unten bei 69 Euro oder sowas an, bei dem kleinsten. Und der hat auch schon GPS und alles und ein Farbdisplay. Und endet oben bei dem 706 mit 240 Euro oder 260 Euro, sowas Größenordnung. Und der hat dann hier Dual-Frequency GPS und 3,3 Zoll Farbdisplay und ja, sieht so aus wie einer von den teuren Garmins. Und ich habe mich da so in die Mitte gesetzt und habe den 606 V2 bestellt, der ist von der Größe her, so aus der Erinnerung würde ich sagen, ungefähr genauso groß wie deiner. Vielleicht nicht exakt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber so, ich habe deinen ja kurz gesehen, als ich neulich bei dir war und da war er da an deinem Fahrrad dran, als du es da auf die Wiese gestellt hast. Und ja, der war sogar dran, als ich damit gefahren bin, gell?
Wahrscheinlich, ja.
Glaube ich, ja.
Ich lasse ihn immer dran, weil sonst suche ich ihn.
Ja, ja,
also, klar. Zum Aufladen kommt er kurz dran und danach wird er wieder ans Fahrrad montiert, weil sonst, ja, weg.
Genau, und dann habe ich das Ding bestellt und er ist jetzt auch geliefert worden. Und deshalb war die heutige Testfahrt, wo ich kurz mal 12 Kilometer hier in Nachbarorten zurückgefahren bin, war dann die erste Testfahrt mit diesem Ding. Und ich muss mich damit noch vertraut machen, man kann ja wahnsinnig viel konfigurieren, so was auf den einzelnen Seiten zu sehen sein soll.
Das ist bei Garmin auch fürchterlich.
Was man wo, also welchen Wert soll wo angezeigt werden und man kann so Profile machen, also es gibt irgendwie ein Profil, war schon definiert, so für Rennradfahren oder Roadbike und dann war noch ein zweites Profil für Commuting und da kannst du dann halt oder ja wahrscheinlich auch für Indoor-Training und so kannst du auch noch eins machen und das stellt dann unterschiedliche Seiten zusammen, also du kannst dann sagen, mein Roadbike Profil hat irgendwie 5 Bildschirmseiten, die ich durchschalten kann und mein Commuting-Dings, vielleicht benutze ich das auch mit einem anderen Fahrrad, das Commuting, wenn ich das machen würde, hat dann andere 3 Bildschirmseiten oder so und dann wählst du am Anfang aus, mit welchem Profil du jetzt fahren willst und dann hast du dieses Set von Bildschirmen. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Ich vermute, dass das alles 1:1 bei Garmin geklaut ist, wenn nicht.
Dann, klingt so.
Dann, ja. Und dann hat er halt wirklich so, also du kannst. Ich habe dann so einen GPS-Track genommen, den ich auch wieder bei Bike Router gemacht habe und dort exportiert habe und dann ins iCloud Drive geschmissen und von dort aus mit der App, die zu diesem Computer gehört, importiert. Und die schiebt den dann, also die importiert dieses GPX-File, und wenn es das hat, dann schiebt es auf den Computer. Und dann kannst du es im Computer einfach, wenn du dann losfahren willst, dann drückst du auf das Roadbike-Profil und dann sagt er, willst du eine Route laden oder willst du einfach so fahren, und dann lädst und welche Sensoren möchtest du noch connecten? Ist wie so ein Setup-Screen, und dann sagst du halt, okay, diese Route jetzt, bitte, die ich da synchronisiert habe, und dann zeigt er eine GPS-Karte an, und er kann keine Sprachansagen, aber immer wenn er was anzeigt, sowas wie in 280 Metern links abbiegen oder so, dann macht er ein relativ gut hörbares Tütüt, und dann musst du halt hingucken.
Ja, das ist auf jeden Fall super, ja.
Das fand ich ganz gut, weil ich auch gelesen habe, denn das nächsthöhere Modell oder das ganz hohe Modell, das hat Sprachausgabe, aber das hat halt dieses Piepsen nicht mehr. Und da haben sich Leute beklagt, die sagen, die Sprachausgabe ist so beschissen zu verstehen, und du kannst es aber nicht mehr auf das Piepsen umstellen, weil sie jetzt so stolz auf ihr Sprachausgabe-Feature sind, dass sie das Piepsen nicht mehr unterstützen. Und dass sie dann sagen, es ist ein Rückschritt faktisch. Und als ich das gelesen hatte, habe ich dann gedacht, nee, dann das Piepsen reicht mir. Ich meine, ich fahre ja eigentlich eh nur hier, wo ich mich auskenne.
Ja, also, dass ich Route eingestellt habe, das passiert auch ganz selten, wenn ich mir mal irgendwas Neues ausdenke, aber sonst, ja, passiert es eigentlich auch nicht bei mir. Hat deiner so Anstieganzeigen? Ah nee, du fährst keine Anstiege.
Das hat er. Das nennt sich Climb Pro. Das hat er irgendwie drin, und da zeigt er dir dann, ich habe das aber nicht jetzt noch nicht in echt gesehen. Ich bin zwei Anstiege hochgefahren, es waren zwei Brücken. Die eine
das zählt über
die,
nicht als Anstieg.
Ja, wahrscheinlich zählt das nicht als Anstieg. Nee, es waren sogar drei Brücken. Ich bin dreimal.
Über drei Brücken einmal, sollst du gehen. Nee, was?
Ich bin über eine Autobahn, zweimal über die Autobahn und einmal über eine Zugstrecke drüber gebrückt. Und
nee, ein Anstieg ist, weiß ich nicht, von der Autobahn unten zu uns hoch oder so. Das ist.
Ja, genau. Also das hat er irgendwie, und er kann dann so Sachen anzeigen wie so ein Höhenprofil und dann eben wie sagt man, Anstiegsprozent? Also wie heißt das denn?
Ja, der zeigt dir dann an, also das macht der Garmin ja auch, zeigt dir an, so jetzt 2%, dann 5, dann 7, dann wieder 5, dann 2, dann nochmal 7 und dann
ja, und so oben
und so. Und wie viele Meter es noch sind und so. Das ist eigentlich ganz
genau.
Cool.
Genau, sowas kann der auch, und das habe ich aber noch nicht in echt gesehen, weil ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das noch konfigurieren muss. Ich habe da irgendwo, habe ich glaube ich, so ein Setting gesehen und habe es glaube ich angeschaltet.
Ich glaube, fahr mal bei euch da diesen Weg in den Nachbarort hoch. Da wird es automatisch dann kommen.
Okay. Ja, dann werde ich das berichten, wenn ich das getestet habe. Ich hatte jetzt natürlich auch noch keine Sensoren da, weil ich habe zwar diese Sensoren am alten Fahrrad, aber ich wollte die da jetzt nicht abbauen, weil man, wie das immer so ist mit diesen komischen Gummis, ne, die sind da jetzt rumgespannt, und wenn man sie anfasst, dann reißen sie eh.
Genau.
Insofern.
Manchmal sogar, touch, wenn man sie anschaut.
Ja, genau. Einfach nicht
anfassen. Sauber macht oder so.
Genau. Insofern habe ich jetzt beschlossen, ich bestelle einfach auch von dieser lustigen China-Firma, also auch von Majin, die passenden Sensoren. Das lustigerweise ist Speed und Kadenz derselbe Sensor. Den musst du halt zweimal bestellen, und dann kannst du ihn konfigurieren, was er machen soll. Dann sagst du ihm, du bist ein Speed-Sensor, und schraubst ihn ins Rad, und dann nimmst du denselben nochmal aus der Schachtel, den zweiten, und sagst ihm, du bist ein Kadenz-Sensor, und schraubst ihn an deine Pedale. Die Firma bietet auch noch Powermeter an, auch zu sehr kompetitiven Preisen. Und zwar in der Version, dass du ein ganzes Kurbelset mit Spinne, also das Einzige, was du noch zukaufen musst oder vom alten System benutzen ist, sind die Ritzel vorne. Ritzel ist das, was hinten ist, ne? Wie heißt das vorne? Kettenblatt.
Kettenblätter, ja.
Also die Kettenblätter musst du dran schrauben, und dann musst du das einsetzen und musst halt die richtigen Durchmesser, damit es in deine Innenlager passt, kaufen und dann die Pedale wieder dran machen. Und das bieten die an für 300 Euro. Das ist halt schon krass.
Das ist aber schon, ja.
Ja, vor allen Dingen, das misst beidseitig. Also du kannst dann auch hier so Rechts-Links-Balance-Probleme und so diagnostizieren, wenn du das möchtest.
Ich kann es nicht bei meinem. Ich habe nur eine Seite.
Echt?
Ja.
Ich habe gelesen, dass das einseitig problematisch ist, weil man unterbewusst dazu neigen würde, mit dem Bein, was gemessen wird, doller zu treten und dadurch eine Asymmetrie sich selbst antrainiert.
Also ich habe von dem Anfang von deinem Satz bis eben überlegen müssen, auf welcher Seite es bei mir eingebaut ist.
Okay, das ist gut. Dann möchtest du das vielleicht einfach nicht wissen, weil dann passiert das nämlich. Keine Ahnung, ich habe damit keinerlei Erfahrung. Insofern ist es alles nur angelesene und YouTube-Knowledge. Ich kaufe das jetzt erstmal nicht. Ich gebe jetzt nicht 300 Euro für so ein Pedalsystem aus. Aber ich habe diese beiden Sensoren bestellt bei AliExpress. Die sind, glaube ich, im Moment irgendwo in Shenzhen ins Flugzeug gefallen und werden wahrscheinlich jetzt erstmal irgendwie nochmal in Kasachstan umgeladen oder irgendwas. Und werden in anderthalb Wochen hier sein. Insofern, diese ersten Fahrten, die ich jetzt gemacht habe, sind alle nur mit GPS-Track gefahren. Und ich habe dann wieder später mit lustigen Web-Tools den GPX-Track, der aus der Apple Watch rausfällt, wo das Heartrate drin ist, mit dem GPX-Track von dem Computer. Gut, ich hätte einfach den Track von der Uhr nehmen können, aber ich wollte es mal ausprobieren und habe es dann zusammen gemerged, dass ich quasi die Aufzeichnung von dem Computer mit dem Track von mit dem Heartrate-Track von der Uhr zusammenbringe. Ein Heartrate-Sensor hätte ich sogar noch in der Schublade irgendwo. Wenn ich den finden würde, könnte ich den sogar dran machen und dann könnte das der Computer direkt beides aufzeichnen. Dann müsste ich die Uhr gar nicht mehr benutzen.
Und der ist auch meistens genauer. Ja, also reagiert schneller.
Der macht nicht diese Aussetzer, ne? Wenn das irgendwie. Genau, nee, aber die anderen
beiden. Gerade wenn du so auf dem Lenker unten bist und dann vielleicht ein bisschen Druck auf die Uhr machst und die so gerade so das kleine Stückchen vom Handgelenk wegschiebst und dann hast du plötzlich 49er Herzschlag und strampelst am Limit berghoch. So, ja, nein.
Genau, und dann habe ich noch so einen lustigen Halter bestellt. Deshalb meinte ich vorhin, demnächst werden mir die Aerobars ins Vorderrad absinken, weil ich habe mir so einen lustigen Halter bestellt. Ich habe das ja bei dir gesehen, dass das so schick ist, dass man heutzutage seinen Fahrradcomputer ja nicht mehr wie so ein Urmensch, wie ich das an meinem Citybike habe, so am Lenker dran hat oder am Vorbau, sondern dass man da mittlerweile so einen lustigen Halter hat, der so nach vorne so rausguckt und dann da so unter den Aerobars sitzt, sodass man auch nicht immer so, man ist ja doch recht weit vorne mit dem Kopf. Und dass man nicht so nach hinten quasi schon fast so unter sich gucken muss, um den Computer zu sehen, sondern dass man so gerade runter gucken kann.
Da fällt mir ein, ich habe noch eine Trinkflasche für zwischen die Aerobars.
Ey, da ist ja jetzt dann der Computer, da kann ich keine Trinkflasche mehr
haben. Ah, das ist natürlich unpraktisch.
Trinkflaschenhalter habe ich übrigens schon montiert. Also sehr einer gut. War ja dran, ich habe noch einen zweiten dran gemacht.
Einen habe ich geklaut und das neue Fahrrad gemacht.
Ja, den ich werde den anderen, wenn du den noch haben willst, auch noch abschrauben, weil ich werde ihn durch den Plastik ersetzen.
Oh.
Der ist leichter. ja, jedenfalls, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, diesen Halter für vorne, wo der Fahrradcomputer so nach vorne wegkommt, da habe ich mir dann so einen gekauft, wo du den Fahrradcomputer auf die Oberseite machen kannst und auf der Unterseite ist ein GoPro-Mount, wo du natürlich entweder eine GoPro logisch dranhängen kannst, aber theoretisch auch ein Licht. Das ist ja irgendwie, gibt's so fancy Rennradbeleuchtung, die man auf die Unterseite auch mit so einem, entweder mit einem GoPro-Mount oder auch, das kann man umschrauben, mit so einem Drehverschluss, wie der Garmin auch hat, so unter den Computer quasi dran macht. Und da gibt's schicke Lampen, die sich quasi da so einklicken lassen. Das heißt, du machst sie dran, wenn du irgendwie in Betracht ziehst, dass es vielleicht dunkel werden könnte, bevor du zurückkommst, damit du da so ein bisschen Licht hast. Oder du machst es immer dran, wenn du so Tagfahrlicht-Style-mäßig unterwegs sein willst. Und du kannst es halt einfach abmachen und hast da nicht irgendwelche komischen, hässlichen Halterungen, sondern einfach nur auf der Unterseite von dem Computer-Mount nochmal so einen Drehverschluss. Fand ich ganz clever. Und das Ding, was ich jetzt gekauft habe, dazu muss man quasi diese beiden Vorbauschrauben abmachen. und das Ding dann da draufsetzen und mit etwas längeren Schrauben wieder festmachen. Wenn ich dabei Scheiße baue, dann habe ich den, dann habe ich den, diesen Fall, dass die Aerobasen ins Vorderrad sinken
okay.
und mein Lenker sonst wohin geht. Aber es sind zwei Imbusschrauben, die ich da aufmachen muss und danach wieder festmachen. Ich glaube, das kriege ich schon noch hin.
Das sollte funktionieren. Das
sollte gehen, genau. Ja, ja, also das Teil habe ich bei eBay bestellt, kommt auch aus China, ist auch gerade irgendwo in wo auch immer.
Okay.
Durchs Customs durch, also sind beide noch in China oder haben China jetzt gerade verlassen. Wird also wahrscheinlich mit Customs und all, also Zollabfertigung noch einen Augenblick dauern, bis die hier ankommen. Aber das Geile ist halt, dass du so Sachen, das ist irgendwie auch CNC gefrästes Teil. Also da gibt es ganz viel aus Plastik. Teilweise findest du auch 3D gedruckte. Ich habe auch Modelle gefunden, die man hätte printen können in PETG. Aber ich dachte mir so, Vorbauschrauben willst du schon fest genug anziehen. Und ich weiß nicht, ob ich die gegen was anziehen will, was aus meinem 3D-Drucker gefallen ist.
Ja.
So, nee. Ich hätte das schon gern einfach in Metall am liebsten. Und insofern habe ich dann was aus Aluminium CNC gefräst bestellt. Und ja, dann wird der Computer da hängen. Das kann man auch im Winkel verstellen, das Ding. Die Sensoren sind unterwegs. Und ich glaube, dann ist das Ding erstmal so weit ausgestattet. Also vielleicht mache ich noch an der Höhe vom Vorbau rum und oder vom Lenker und vielleicht noch Spacer für die Aerobars, um das ein bisschen entspannter zu machen, weil mein Wille, mich da jetzt zu quälen, ist so ein bisschen begrenzt, sag ich mal. Total. Aber ich habe Spaß daran, wie schnell das fährt. Und ich habe jetzt auch E-Biker überholt. Ich bin ja sonst selber mit dem Lastenrad
immer E-Biker. Oder? Dann überholst du bis auf den Aerobars, guckst entspannt rüber und so, gute, und dann weg.
Ja.
Sobald sie dich nicht mehr hören, kannst du ja anfangen zu hecheln, aber bis dahin.
Ich bin natürlich wahrscheinlich nicht annähernd so schnell, wie du auf diesem Fahrrad warst. Weil wenn ich so gucke, was ihr da jetzt beim Triathlon wieder für Durchschnittszeiten, Durchschnittskmhs gefahren habt.
Das ist jetzt, sind jetzt deine ersten Trainingseinheiten. Du bist halt noch mit allen möglichen anderen befasst.
Ja, aber ich, ich bin schon über 30 in der Ebene gefahren.
Ja, das ist doch schon aber mal geil. Aber
das dauerhaft zu fahren, ist schon noch mal ein Stück Arbeit. Also das ist schon Stress. Und bergab bin ich jetzt irgendwas über 40 gefahren mit dem Ding. Ich hatte ja, als ich bei dir diese Testfahrt gemacht habe, mit sowohl diesem Fahrrad, was ich dir dann abgekauft habe, als auch mit deinem neuen, war ja mein Eindruck, es ist geil, also es fährt sich cool irgendwie, aber gleichzeitig meine ganze Erfahrung der letzten 2000 Kilometer Fahrradfahren ist ja Lastenrad, ne? Und das ist halt so, Länge läuft, sowas wie Lenkunruhe oder so, kennt es nicht im Wesentlichen, so, es fährt halt immer stoisch geradeaus und der Lenker, um den aus der Ruhe zu bringen, musste da schon dagegen springen. Und dann setzt man sich auf sowas und wenn man da nur eine Seite vom Lenker loslässt, dann fährst du schon um die Kurve. es ist alles sehr um es positiv zu formulieren, möchte ich sagen, reaktionsfreudig oder man könnte wackelig. Auch sagen, hibbelig, kibbelig, wackelig.
Ja, auf jeden Fall.
Und das war schon ein krasser Umstieg, wo ich dachte so, oh, mal sehen, wie lange das dauert, bis ich mich damit anfreunde. So, einhändig fahren kann ich immer noch nicht so richtig gut. Also ich musste neulich den Leuten hinter mir anzeigen, dass ich abbiegen will und das, also aber auf meinem Citybike kann ich das, auf meinem Lastenrad kann ich das, auf meinem Mountainbike kann ich das, da kann ich auch im Hinterrad fahren. Aber mit Rennradfahren ist schon nochmal anders. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, wie anders das ist. Aber ich lerne. Es macht Spaß. Es ist. Ich habe da jetzt Freude. Meine Frau guckt mich immer komisch an, aber die denkt sich auch irgendwie, kann er nur gut sein, wenn er Sport macht, lass ihn machen.
Ja, draus bewegt dich.
So eine älteren Frau, die bei uns hier unten im Haus, die ist jüngst verwitwet, bin ich begegnet und dann meinte sie, oh, wo geht's denn hin und so weiter. Und dann hat sie mich wirklich so angeguckt, so sie hat die Frage nicht gestellt, aber du sahst ihr an, dass sie sagen wollte sowas wie, so habe ich sie aber auch noch nie gesehen oder was ist das denn jetzt oder so. Und ich habe das dann den Wind aus den Segeln genommen und habe gesagt, ja, ich habe jetzt hier so ein Rennrad, das ist so wahrscheinlich Midlife-Crisis oder so. Und dann hat sie nur gelacht und hat mir eine gute Fahrt gewünscht. Das war sehr, sehr nett.
Ja, ist doch süß.
Ja, von daher. Aber es ist, was ich auch nicht wusste, mich hat niemand darauf vorbereitet. Rennradfahrer grüßen sich untereinander, wieso wusste ich das nicht?
Alle, ja, natürlich. Ja.
Ich wurde also, ja plötzlich gegrüßt von irgendwelchen wildfremden Menschen und dann dachte ich, das ist ja wie beim Motorradfahren früher. Jetzt muss ich hier dauernd winken. Ist ja anstrengend.
Du kannst die Hände am Griff lassen, du musst nur die Hand ausstrecken, das reicht.
Ja, das habe ich, nee, die Finger, ne? Nur die Finger ausstrecken. Finger muss man so hoch, habe ich auch gesehen.
Ja. Ja. Aber ich kann dir sagen, Triathleten werden nicht immer gegrüßt.
Ich wurde auch gegrüßt, als ich auf den Eros lag.
Also ja, das ja.
hat man.
Nee, also gemacht. Mir ist das schon mehrfach passiert, dass die dann weggeguckt haben, so. Alle. Wir fahren beide auf einem Fahrrad um, heul nicht. Aber jetzt am Wochenende bin ich gefahren, da bin ich einigen Triathleten begegnet, die auch richtig unterwegs waren. Das waren, die kamen mir zum Glück entgegen und haben mich nicht überholt, weil das immer so frustrierend, wenn du das Gefühl hast, so, oh, ich fahre rückwärts, das ist ja schön. Ja, so, Tacho zeigt 30 an und du hast das Gefühl, du fährst rückwärts, weil da ballern gerade zwei mit 45 an dir vorbei oder so. Ja.
Ja, das ist hart. Mir sind auch Leute entgegengekommen auf so Carbon geschossen, wie du es hast. Aber die sind mir zum Glück auch wirklich alle nur entgegengekommen. Und in meine Richtung habe ich nur überholt. Ich bin die ganze Fahrt nicht überholt worden. Das ist ein geiles Gefühl.
Ja. Ja. Ja, und gerade E-Biker oder auch so Mofas, die bei 25 abgeregelt sind und dann mit so einem riesen Lärm rumfahren und du halt auf den Aerobars freundlich rüberwinkst. So, das Gute.
Sehr kindisch auf eine Art, aber irgendwie auch.
Aber lustig. Auch so lustig.
Ja. Ja, deine Trainings habe ich auch gesehen. Du bist ja auch gut unterwegs gewesen, gell? So immer da an der Autobahn lang und dann noch irgendwie so einen großen Bogen.
Ja, ja. Ja, das ist halt dieses erste Stück an der Autobahn, das ist halt relativ flach. Und da muss ich halt irgendwie wieder nach Hause kommen. Beziehungsweise ich fahre auch manchmal noch ein Stückchen weiter, so ein Schlenker. Dann Richtung Main runter, also nicht ganz an Main, sondern irgendwie im Dorf davor auf der Landstraße dann, weil dieses Mainufer da unten ist so ein Schotterweg oder sowas, das macht halt nicht so viel Spaß. Und dann fahre ich da die Landstraßen und ja, das ist schön, entspanntes Fahren, gerade Samstag, Sonntag ist da auch nicht so viel los und ja, genieße es. Ich habe ja in 2,5 Wochen noch meinen Saisonabschluss habe ich erzählt, oder? 10-Freunde-Triathlon?
Nee, du hast gesagt, dass du nochmal einen Wettkampf machst, aber du hast, glaube ich, nicht oder zumindest nicht on air erzählt, was es ist.
Genau, es ist dieser 10-Freunde-Triathlon, wo man zu 10
bei mir hier in Enkheim?
Nee, in Darmstadt, bei dir in Enkheim, der ist ja im Wald. Da kannst du nicht mit dem Rennrad fahren. Ah, okay. Du brauchst ein Mountainbike oder ein Gravelbike oder sowas. Genau, das hat hier eine Kollegin bei uns in der Firma angeleiert und ja, jetzt bin ich noch von irgendwie hier aus dem Ort von Leuten angesprochen worden, ob ich da nicht, du machst doch auch das mit dem Triathlon, wir bräuchten da vielleicht noch jemanden, so, ich starte da schon, also wenn ihr früh am Tag seid, kann ich vielleicht bei euch einspringen, wenn jemand ausfällt, aber eigentlich lieber nicht. Und jetzt werde ich irgendwie übernächste Woche erfahren, ob ich morgens und abend oder nachmittags starte oder nur nachmittags, also mit Boards in der Firma. Ja, ich werde dann morgens hier mit dem Ort sehr zurückhaltend fahren. Also, da ist halt dann Warm-up sozusagen. Ja. Weil wenn ich es morgens krachen lasse, dann wird halt nachmittags wird's gar nichts mehr. Und ja.
Ja, cool.
Mal gucken, wie das wird. Also, da habe ich aber Bock. Also, ich habe jetzt wieder richtig Lust, Wettkämpfe zu machen. Ich überlege auch, ob ich nächstes Jahr irgendwie mir nochmal irgendwo einen olympischen Startplatz schieße und irgendwo ein bisschen was Längeres mache. Und natürlich Niedernberg und mal gucken, was ich noch mache. Vielleicht noch einen Sprint oder zwei. Jetzt Freunde von mir waren jetzt, oder eine Arbeitskollegin und noch jemand, die sind jetzt am Wochenende in Rottgau gestartet. Das muss auch ein ziemlich cooler Wettkampf sein. Auch ziemlich kurz, irgendwie 450 schwimmen, 14 Rad und dann die 5 laufen hinten drauf. Ist natürlich nicht gut für mich, ich möchte lieber mehr Rad fahren.
Ja.
Aber gut. Es gibt doch jetzt überall diese, weiß nicht, hast du das irgendwo gesehen, vielleicht schon diese T100-Rennen?
Nee, was ist das?
Das sind halt 100 Kilometer.
Uff.
Ja, das ist halt eine Mitteldistanz. Aber es ist halt irgendwie nicht ganz eine Mitteldistanz, es sind halt 2 Kilometer schwimmen, dann 80 Kilometer Fahrrad fahren und 18 Kilometer laufen.
Oh, da wäre ich raus.
Ja, noch. Noch? Drei, vier Jahre?
18 Kilometer laufen ist so, oh nee. Das habe ich zu Bundeswehrzeiten zuletzt gemacht. Da habe ich echt wenig Lust, das nochmal auf. Ich bin kein guter Läufer, kein langer Läufer.
Ja, aber damit wirst du uns nächstes Jahr Angst machen. Das neue Fahrrad und dann läuft der Bob mal zügig da los.
Ja, wahrscheinlich kann ich mich relativ schnell hintrainieren, dass ich zumindest schneller als du laufe. Das ist aber auch einfach von Körperproportionen und Gewicht jetzt dann schwer für dich, das zu ändern oder einfach für mich es so hinzubiegen, wenn ich mich da reinknien würde.
Ja. Allerdings, nee, ich will ja auch gar nicht sagen, dass du jetzt diese T100, ich finde nur dieses, das ist irgendwie so eine charmant, weißt du, das ist, die Laufstrecke ist kürzer als ein Halbmarathon, also was ja bei der Mitteldistanz so ist, und Radfahren ist ein bisschen weniger, Schwimmen ist ein Hauch mehr, das finde ich einfach ein schönes Konzept, und am Schluss hat man halt 100 Kilometer so, 100, nicht irgendwas Krummes.
Ja. Ich muss jetzt noch meine Radfahrdistanzen steigern. Ich habe mir jetzt schon bei BikeRouter, also BikeRouter.de nochmal eine große Empfehlung. Ich weiß nicht, kennst du das? Hast du das schon mal benutzt?
Ich glaube, das hat mir jemand schon mal empfohlen, ja.
Ja, das war der Leo Becker in Bits und so. Der hat es schon 35.612 Mal empfohlen, glaube ich. Ja. Das ist eine Webseite, auf der du eine OpenStreetMap-Karte hast und dann ein relativ cooles Interface, um einfach Routen dort einzuzeichnen. Also im einfachsten Fall gibst du einfach einen Start- und einen Zielpunkt vor und dann kannst du so an der Route rumzupfen. Du kannst sie dann immer so greifen und sagen, nee, nicht die Straße, die andere da. Und das Coole ist, dass das Ding halt über diese OpenStreetMap-Klassifizierung der einzelnen Straßen dir halt sagen kann, wenn du halt sagst, okay, von hier nach da bitte, und dann kannst du so Profile auswählen. Und diese Profile gibt es unterschiedliche. Kannst ein Gravel-Profil auswählen, kannst ein Mountainbike-Profil auswählen, kannst ein Rennrad-Profil auswählen. Und du kannst aber, theoretisch gibt es auch unterschiedliche Rennrad-Profile und unterschiedliche Gravel-Profile und auch unterschiedliche Mountainbike-Profile, und du kannst auch eigene Profile machen, wenn du willst. Und was da im Wesentlichen dahinter steckt, ist so Bewertungen, wie sieht denn ein Profil, wie blickt es auf eine Cobblestone, wie sagt man auf Deutsch?
Kopfsteinpflasterstraße.
Oder wie blickt es auf eine asphaltierte Straße mittlerer Qualität? Und da gibt es dann so Punkte quasi, so Strafpunkte. Und dann kannst du halt sagen, okay, so die Baseline ist natürlich, also keine Strafpunkte, ist Asphalt bester Qualität. Und da würde jetzt ein Mountainbike-Profil wahrscheinlich Minuspunkte für vergeben. Und würde sagen, so, das brauchen wir nicht. Ja, wir wollen halt irgendwie Downhill mit ordentlich Schotter oder so oder schlechter Waldweg oder so. Das muss ja Fun machen. Und dafür gibt es dann Pluspunkte. Und wo ein Rennradprofil da halt eine minus unendlich als Strafpunkte draufhauen würde, weil das wollen wir auf gar keinen Fall. Und so machen diese Profile durch diese unterschiedlichen Bewertungen, wie blicken wir auf einzelne Straßenzustände, versucht dieses Ding dann so eine Routenoptimisierung, die eben diesem Profil entspricht. Und du kannst dann aber später noch dran rumzubbeln. Und das ist super interessant. Also ich habe zum Beispiel jetzt mal geplant, wenn ich mal mit dem Rennrad in die Arbeit fahren wollen würde. Keine Ahnung, wie ich dann meinen Computer und die Klamotten transportiere, ist völlig noch ein offenes Problem. Aber wenn man das machen wollen würde, ich weiß, wie ich mit dem Lastenrad gefahren bin, und ich bin es auch schon mal mit dem Citybike gefahren. Und da kenne ich den Weg, wie ich gefahren bin. Der wäre aber fürs Rennrad, glaube ich, so mittelschwer ungeeignet, weil da sind ein paar Passagen drin, die, also zum einen eine sehr starke Steigung, die mit dem E-Bike kein Problem ist, wo ich mit dem Rennrad bei der Übersetzung, wir hatten das Thema vorhin, noch sagen würde, weiß ich nicht. Aber und es gibt auch ein paar Passagen, wo so durch einen Park fährst, auf so schottrigen Wegen, so, was mit dem normalen Fahrrad kein Thema ist, was ich mit dem Rennrad wahrscheinlich schon könnte noch gehen, weiß ich nicht genau, erinnere ich mich nicht zu präzise genau dran, wie da die Oberfläche ist. Und dann gibst du das diesem Ding und sagst also von da nach da, Rennradprofil, und dann findet der Wege, die gar nicht so viel länger sind, die ich niemals in Betracht gezogen hätte, so am Mainufer entlang und dann irgendwie um den Bahnhof rum und irgendwo lang, und wo ich da so hingeguckt habe und gedacht habe, so, ja, so kann man auch fahren, ist okay. So hatte ich nie auf dem Schirm, dass das eine Option wäre, da unten lang zu fahren. Und ist im Endeffekt irgendwie 2 Kilometer länger oder so. Also eigentlich irgendwie harmlos von dem Umweg her. Und die Bedienung von bikerouter.de so in den Details ist manchmal ein bisschen schwer verständlich. Da gibt's gute YouTube-Videos. Vielleicht kann ich eins raussuchen und in der Sendung verlinken, wenn ich dran denke.
Ansonsten ich klicke mich hier gerade schon rum und das ist irgendwie, ja.
Ja, das muss man einmal erklärt bekommen. Und da gibt's ein, ich habe ein Video gesehen, wo der Typ, der das mitprogrammiert, das einmal erklärt und alle Fragen von so einem, von so einem Typen, der irgendwie für Rennrad-News schreibt, der stellt ihm ganz viele Fragen und er beantwortet die dann und erklärt auch ganz viel am Beispiel. Das Video geht über eine Stunde, aber wenn man das gesehen hat, dann weiß man alles, was man wissen muss und danach kann man das Ding bedienen. Und ich finde es wirklich gut. Das ist jetzt so mein Go-To, glaube ich, um Routen auszuknobeln. Ich habe mir jetzt eine Route zu meinem Bruder gebastelt, ich habe mir eine Route zu meinem Vater gebastelt. Und ich habe die beiden Routen oder drei Routen, die ich jetzt gefahren bin mit dem Rennrad, alle damit gebastelt. Und die ersten zwei davon bin ich so nach, also die habe ich mit Bikerouter gebastelt und dann mit Komoot gefahren und jetzt die letzte mit dem neuen Radcomputer. Und ja, der Workflow ist nicht so richtig straightforward, man muss dann immer mit diesen GBX-Dateien hin und her hantieren, aber du hast halt ein sehr responsives Interface und
das ist wirklich das echt im Vergleich zu, ich habe jetzt einfach mal so eine Route, die ich regelmäßig fahre, zusammengeklickt. Das ist halt viel besser, als es auf dem Garmin zu machen.
Ja, und auch viel besser, als es auf Komoot zu machen. Ich finde bei Komoot, ganz ehrlich, der Editor für Routen in Komoot ist auch nicht schlecht. Mit dem habe ich auch schon relativ viel gemacht, um irgendwie Wege zu optimieren zur Arbeit und zu meinem Vater runter, weil da muss ich immer durch den Stadtwald gurken und da gibt es viele Varianten. Ja,
das hast du schon mal erzählt, dass du ja irgendwie mal durch den Wald fährst und so, ja.
Ja, und da gibt es viele Varianten, die man machen kann und ich bin da auch noch nicht sicher, was die beste ist und jetzt mit dem Rennrad ist sowieso nochmal eine ganz andere Frage als mit dem Lastenrad. Ja. Und das Interface von Komoot, das funktioniert schon, aber da ist scheinbar so viel JavaScript-Horror drin, dass das halt irgendwie so, es fühlt sich slacky an irgendwie. Das so, du hast immer das Gefühl so, ja, dann habe ich was geklickt, dann muss ich erst wieder kurz warten, bis er sich wieder gesammelt hat. Und das ist bei Bikerouter nicht. Bikerouter ist ziemlich flott. Und es kostet nichts. Du kannst was spenden, wenn du willst. Und es ist alles open. Die Karten sind OpenStreetMap. Also es ist alles irgendwie Open Source Krams. Cool, ja. Und am Ende fällt eine GBX-Datei raus. Du kannst auch Points of Interest reinklicken, wenn dein Computer das kann. Da habe ich noch keine Erfahrung mit, dass der dir dann irgendwie anzeigt, dass du irgendwie Points of Interest, wenn du zum Beispiel in dem Beispiel, in dem Video sind es dann immer so Sachen wie öffentliche Trinkbrunnen zum Beispiel, wo du Trinkwasser kriegst. Ja. Oder wo du mal deinen Kopf drunter halten kannst, wenn du Wasser brauchst. Dass du solche Sachen als Points of Interest mit in das GPX-File reinbackst und dir dein Radcomputer dann irgendwie sagt, falls du Wasser brauchst, jetzt da links 50 Meter abseits der Route wäre das oder die Bäckerei oder das Café oder so, wo du hin willst vielleicht, um deine Pause zu machen. Das kann der auch alles. Also das ist da relativ flexibel und dann hast du halt schicke GPX-Dateien, die du in deinen Radcomputer reinknallen kannst. Also du merkst schon, ich bin da voll reingenerdet.
Ja, ich merke das sehr gut.
Das ist ja immer das Thema, ne? Das Nerdtum auf der Wissensebene ist einfach. Das körperliche Trainieren auf dem Fahrrad ist dann der schwere Part.
Genau, ja, das kommt ja erst dann ab November quasi wieder.
Also macht man erst den einfachen Teil. Man nerdet sich erst in das einfache Teil, dann gibt man das Geld aus, ist auch einfach. Ja. Und dann muss man irgendwann den schweren Part folgen lassen.
Ja, aber ich würde trotzdem jetzt erst fahren, weil im Moment ist Wetter noch ganz gut. Weil wenn wir dann im November uns wieder anmelden und wieder anfangen zu trainieren, dann wird's ja wieder ernst. Aha.
Dann muss ich dieses komische Rollending, was ich dir ja auch abgekauft habe, oder was du freundlicherweise in das Paket mit reingeworfen hast, verwenden. Mal gucken, wie das wird. Da habe ich noch keine. Das Ding habe ich einfach nur erstmal in den Keller gestellt. Damit habe ich noch gar nichts gemacht.
Ja, das ist auch. Das kommt dann.
Hast du da jetzt Pläne so in Richtung, also heutzutage macht man ja so Swift oder sowas, ne? Mit
ja.
wo man dann so virtuell durch die Gegend kurft. Dazu braucht man ja dann wiederum so einen Rollentrainer, also nicht Rolle, sondern heutzutage hat man ja so Dinger, wo man das Hinterrad ausbaut und dann sein Fahrrad da so in das Teil reinschraubt.
Genau, ja, das ist jedenfalls der Plan.
Hast du solche Pläne schon?
Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist vielleicht ganz cool, weil dann hast du da wieder auch einen Powermeter drin, ne? Und der macht dann...
Genau, der macht das und der redet halt auch mit dem Fahrradcomputer, also mit dem Garmin, und der redet wieder mit allen anderen, die dabei sind. Und ja, das finde ich, das macht es halt dann schon rund am Ende.
Ich sehe schon. Ich muss mir im November eine PlayStation kaufen wegen GTA und du kaufst dir so ein Ding. Weil du ja die PlayStation schon hast.
Ja, die steht hier. Ich habe lange nicht mehr drauf gedaddelt. Aber ich müsste jetzt. Ach, hier, nächste Woche ist nicht nächste Woche dieser lustige Videolaunch für GTA?
Irgendwas ist da, ja, aber ich habe es nicht so richtig verfolgt. GTA. Das Problem ist, im Moment ist ja Ramageddon. Und deshalb, je länger ich warte, umso fürchterlicher wird es wahrscheinlich mit der PlayStation, mit den Preisen.
Das kann schon sein, ja.
Ja, aber ich habe gerade so viel Scheiß gekauft und so einen Herbsturlaub buchen.
Donnerstag 27. ist es, also nächste Woche Donnerstag.
Okay.
Ja, aber das ist ja nur ein Video gucken.
Ja, das ist klar, aber die PlayStation...
Die Familie rausquatschen aus dem Herbsturlaub, sagen, hier, Herbsturlaub ist nicht, der Papa muss zocken. Ich finde das ein gutes Argument, oder?
Das ist ein sehr gutes Argument. Da werde ich sicher sehr weit mitkommen. Hast du einen guten Scheidungsanwalt?
Wenn Bob aus der Zukunft jetzt reinkommt und sagt, hier, damit du GTA zocken kannst, da musst du.
Ja. Wenn Bob aus der Zukunft reinkommt und sagst, du, das mit dem GTA zocken war eine blöde Idee. Das ist am Ende alles gar nicht so gut ausgegangen. Lass das lieber. Dann sollte ich ihm vielleicht besser glauben, ja.
Ja.
Nee, aber ich meine, GTA muss irgendwie gezockt werden, aber wie ich das mache, weiß ich noch nicht.
Okay.
So eine PlayStation. Wahrscheinlich hast du das total richtig gemacht. Du hast vor diesem KI-Bubble Ramageddon deine PlayStation noch dazu zum Freundschaftspreis, wenn ich mich richtig erinnere, so mehr oder minder, oder?
Ja, total.
Gekauft, und ich glaube, das war tatsächlich der absolut beste Move, den du machen konntest. Oder der Move, den der Christoph gemacht hat, nämlich einfach zu sagen, das mit den Autorennen interessiert mich nicht und sich aus dem Thema rauszuhalten. Das war auch clever.
Auch clever, aber das interessiert dich halt leider wieder zu sehr.
Ja, genau. Dafür kann man sich nicht entscheiden. Das muss einem so in den Schoß fallen.
Ja. Ich habe jedenfalls schon mal Urlaub eingetragen.
Auch clever.
Für den 19. und den 20. Und ja, mal gucken.
2 Tage und die reichen dir?
Nee, aber da kann ich halt mal richtig loszocken.
Verstehe.
Ja.
Ich bin ja jetzt so ein bisschen getriggert von diesem Bond-Spiel.
Ja.
Ich habe es noch nicht gekauft, aber ich hover quasi faktisch minütlich mit dem Finger über dem Kaufen-Button. 007 First Light, wenn das jemand schon von euch da draußen gespielt hat,
bestimmt, dann bitte
den Weg nach sneakpot.de finden und mal in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt. Alles, was ich so online gesehen habe, sagt mir, dass ich das haben möchte.
Mhm.
Und ich habe mir auch im Sommer jetzt, während ich in Dänemark war, mal wieder ein Jahresabo von diesem GeForce Online Computer Zeugs gekauft, weil die hatten da so Summer Sale und da konnte man sich ein ganzes Jahr für, ich weiß gar nicht, 20-30% weniger oder sowas sichern.
Okay.
Und da habe ich geklickt und das hat dazu geführt, dass ich also wieder ein bisschen mit Star Wars Outlaws, also dieses Star Wars Open World Spiel, mit dem ich noch nicht durch war. Und dann ist mein Abo ausgelaufen oder beziehungsweise ich habe es auslaufen lassen, weil ich gemerkt hatte damals, dass ich kaum noch dazu gekommen bin. Und dann wäre die nächste Jahresrate fällig gewesen für das Folgejahr. Da habe ich es halt gekündigt und habe gedacht, ja, lass erstmal liegen, mal gucken, wie sich es entwickelt. jetzt gab es diesen Summer Sale, da war es wieder billiger. Jetzt habe ich mir mal wieder so ein Cloud Gaming Rig da geklickt für ein Jahr. Hat, glaube ich, 74 Euro für ein ganzes Jahr gekostet.
Ist ja auch okay. Das Problem ist halt okay. Nur, dass GTA nicht darauf erscheinen wird.
Das ist das Problem, dass GTA nicht darauf erscheint, weil es erstmal keine PC-Version geben wird und auch, selbst wenn es eine geben wird, dass GTA, also Rockstar, irgendwie mit diesem Cloud-Gaming von Nvidia, die scheinen sich nicht grün zu sein. Jedenfalls okay. Auch GTA 5 gibt es nicht auf GeForce Now. GTA 5 gab es mal auf Stadia. Und es gibt so andere Cloud-Gaming-Anbieter, die dir nicht so, wie soll man das erklären? Also ich glaube, wenn man GeForce Now anguckt, dann sind es wahrscheinlich virtuelle Maschinen, die auf irgendwelchen krassen Rechnern, die zig Grafikkarten haben, und zwar diese ganz, ganz fetten Workstation-Grafikkarten von Nvidia.
Mhm.
Und dann so simulierte, kleinere Grafikkarten, also so virtuelle Mini-Grafikkarten sozusagen. Es simuliert dir eine RTX 3090 auf einem System, was irgendeine ultra fette Grafikkarte hat, wo es irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, das ist jetzt so ein bisschen Halbwissen oder relativ viel Halbwissen, aber es wirkt so, als ob sie auf sehr fetten Maschinen kleinere Maschinen simulieren und demzufolge alles virtuelle Maschinen sind, die irgendwie hochgefahren werden, wenn du sie anforderst. Es gibt aber auch andere Anbieter, wo du richtig so einen Computer in der Cloud einfach für dich mieten kannst und der hat dann wirklich hardwaremäßig diese Grafikkarte eingebaut und du loggst dich auf diese Maschine ein und das ist dein Computer, den du da irgendwie mietest und dann kannst du da natürlich GTA 5 installieren. Und wenn es eine PC-Version geben würde, könntest du bei diesem Anbieter natürlich auch GTA 6 installieren, wenn der Computer das hergibt.
Ja.
Aber das ist nicht, wie GeForce funktioniert, wie GeForce Now funktioniert. Und mit GeForce Now scheint Rockstar irgendwie sich nicht zu verstehen. Jedenfalls geben sie ihr Game nicht dafür frei. Auch die anderen Rockstar-Games sind nicht da. Also auch kein Red Dead 2 und auch kein Red Dead 1 und auch sonst nichts von Rockstar. Und insofern, selbst wenn es eine PC-Version rauskommen würde, meine Hoffnungen, das darüber spielen zu können, sind nahezu bei null. Und insofern führt kein Weg an einer Next-Gen-Konsole vorbei.
Na gut.
Oder ich komme einfach zu dir und wohne bei dir kurz im Keller oder so. Das könnte ja auch so, während du schläfst oder so, sitze ich da unten und spiele. Kriegen wir doch sicher hin, oder?
Stimmt. Stimmt.
Ich brauche nicht so viel Schlaf. Ich fahre einfach um 23 Uhr hier los, du gehst ins Bett und dann setze ich mich da unten hin und spiele ein bisschen.
Ja. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wann das dann quasi losgeht in Deutschland. Also ich werde bestimmt nicht bis Mitternacht aufbleiben und dann anfangen zu zocken. Also, weil ich muss am nächsten Morgen ja die Kinder in die Schule und in die Kita kriegen.
Du siehst mich gerade hier so Finger an unteres Augenlid und so runterziehen. Sicher.
Mal gucken, wie es wird.
Ja, sicher wirst du nicht wach bleiben, ganz klar.
Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Also ich würde mich nicht zusammenreißen können. Ja, nee, ich bin jetzt erstmal in Outlaws wieder so ein bisschen am Rumlaufen. Ich habe da noch ein paar Missionen offen. Oder nicht nur ein paar. Ich bin, glaube ich, irgendwie erst 30% durch oder so. Ich habe noch relativ viel vor mir von dem Game. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses James Bond Spiel noch nicht gekauft habe, weil ich mir denke so, nee, spiel erstmal, das ist so ein Gefühl von, du hast dieses Geld für dieses Star Wars Spiel bezahlt.
Jetzt spielst du auch halt fertig spielen.
Ich weiß, klar, man legt Games weg. Ich habe auch einen Arbeitskollegen, der sagt, er spielt selten ein Spiel weiter als 10%. Aber er will halt irgendwie immer alles angespielt haben. Das heißt, er hat einfach wahnsinnig viele Spiele. Er kauft alles Mögliche und zockt die alle irgendwie so zu ein paar Prozent und legt die aber wahnsinnig schnell weg. Und es ist aber auch okay für ihn. Und er fährt dann auch auf die Gamescom und guckt sich an, was er alles irgendwie wissen und sehen will. Und hat dann auch wieder ganz viele von diesen Spielen, aber immer nur für relativ kurz und spielt die gar nicht groß durch. Und ich verstehe schon so ein bisschen, wo er damit herkommt, weil ich auch die wenigsten Spiele, die ich anfange, wirklich durchspiele.
Mhm.
Aber ich fühle mich immer schlecht dabei. Ich glaube, so diesen Lifestyle so komplett zu machen, wie er das macht, da würde ich mich ganz schlecht bei fühlen. Das geht, glaube ich, nicht für mich. Ich weiß nicht, wie bist du da?
Ja, also bei mir passiert es auch wie bei Filmen und Serien, dass ich einfach auch zwischendrin mal das liegen lasse. Also ich habe jetzt das ja, dieses Mafia hatte ich mir direkt zum Start gekauft und habe es irgendwie halb durchgespielt und habe dann mitten in der Mission aufgehört. Habe jetzt versucht, da weiterzuspielen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht mehr genau, wie die Steuerung funktioniert. Und dann bist du halt mitten in so einer Schleichmission.
Oh, fuck.
Und schleichst weiter und dann drückst du irgendwas und hüpfst und schießt. Und ja, bis du dann wieder ausgetüftelt hast, da habe ich schon keine Lust mehr. Ja.
Das Problem hatte ich bei Star Wars auch. Zum Glück hatte ich genug Save Games. Und dann bin ich auch eins zurückgegangen, wo ich nicht in einer Mission war, sondern erst so im Open-World-Modus. Und dann habe ich von da wieder angefangen, weil ich auch in der Mission, irgendwie dreimal habe ich das geladen und war halt irgendwo mittendrin und bin rausgelaufen und dann kamen Gegner und ich bin sofort niedergemacht worden, weil ich halt irgendwie nicht mehr so richtig klarkomme. Und genau, im Grunde genau exakt, was du beschreibst. Aber ich hatte ältere Save Games in relativ dichter Folge, weil der auch so Autosave-Punkte macht. Und habe ich einen älteren geladen und da war diese Mission nicht angefangen und ich weiß nicht, ob dazwischen noch eine fehlt oder so, keine Ahnung. Aber ich habe dann einfach beschlossen, da jetzt nicht drüber nachzudenken, sondern einfach diesen Safe-Stand jetzt als meine Wahrheit zu nehmen und ab da wieder. Ich habe dann auch eine andere Mission angefangen, gar nicht die, die in diesem anderen Safe-Stand drin war, sondern halt irgendeine, die ja auch noch offen war.
Ja. Und ja, dann ist auch egal. Genau, muss ich halt nur wieder orientieren, wie das funktioniert und so.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ich bin da auch gleich wieder in so ein. Du fährst dann da auf diesem Planeten rum mit deinem lustigen Speedbike. Und wenn du durch so Gegenden fährst, wo so Banditen oder so sind, dann greifen die dich an. Und beim ersten Mal bin ich davon gekommen, bin ich einfach weggerast. Und beim zweiten Mal hätte ich dann von dem fahrenden Speedbike schießen müssen. Und da wusste ich auch die Belegung nicht mehr, da bin ich direkt erschossen worden. Boah, Mann ey, ich weiß, dass ich in diesem Spiel schon so weit war, dass diese Dudes mir egal waren, dass ich die irgendwie immer umgemacht habe, wenn es drauf ankam. Ja. Und dann kommst du wieder rein, ist so wie der letzte Noob, so wirst du von diesen blöden Raidern da platt gemacht. Oh, muss das denn sein? So, warum bin ich denn jetzt wieder so schlecht? Das gibt's doch nicht. Ja, ärgerlich. Spielen. Ja. Ist auch so ein Skill, so ein Muskel, der atrophiert.
Ja, ich habe auch lang nicht. Naja, vielleicht muss ich nochmal trainieren, bevor es soweit ist. Bis dahin könntest du aber jetzt noch vielleicht den einen oder anderen Dad-Joke raushauen.
Das wäre eigentlich ganz gut, ne?
Ja.
Wie sind wir eigentlich so kapitelmarkenmäßig von Fahrradcomputern zu... Ah, egal, ne?
Tech-Kram.
Ist wurscht, sind wir irgendwie abgewogen.
Ja. Ich lasse es jetzt auch in der großen Kapitelmarke, die nur eine Stunde geht.
Ach komm. Also, Dad-Jokes brauchen wir.
Ja.
Ich hätte natürlich, hast du auch einen oder?
Nee, ich habe leider ich glaube, ich habe keinen. Nee, ich habe keinen.
Ich habe wieder Einsendungen bekommen, sowohl der Willems als auch der Jan haben mich wieder versorgt.
Hervorragend.
Ich habe jetzt leider, glaube ich, nicht bei jedem Einzelnen aufgeschrieben. Ich glaube, der hier ist vom Jan eingesendet worden, aber es war so ein, also das ist von irgendeinem Insta-Video, aber ich kriege die dann immer geschickt. Und zwar folgender. Also, vor 3 Wochen habe ich mein Hörgerät eingeschickt und 3 Wochen, also seitdem habe ich nichts mehr gehört.
Döfte. Okay, ja.
Noch einen, der mir Jan eingeschickt hat. Kommen 3 Verschwörungstheoretiker in eine Bar. Mhm. Ey, soll mir keiner erzählen, dass das kein Zufall ist.
Ja?
Den von Willems heben wir noch auf. Warte mal, was hätte ich hier noch? Mein Vermieter hat neulich zu mir gesagt, wir müssen mal über ihre Heizkostenabrechnungen reden. Habe ich gesagt, sicher, kommen Sie rein, meine Tür steht immer offen.
Okay.
Ja.
Okay. Ja.
Ja. Ich sehe schon, mein Folge 1000 Comedy-Set besteht einfach nur aus Dad-Jokes. Ich stelle mich da auf die virtuelle Bühne und erzähl einfach 2 Stunden lang Dad-Jokes. Ihr müsst
2 Stunden? Du musst nur die das 3 Minuten das Publikum anheizen, oder? War das nicht so?
Bei dem Wort 2 Stunden ist dem Stefan gerade so kurz so Angstschweiß auf die Stirn gekommen. Was hat er vor? Oh mein Gott,
meint nicht, er das ernst? Nicht nur mir, allen anderen auch, die planen zu kommen. So, wie war der? Der stellt sich 2 Stunden hin und erzählt sowas? Wahrscheinlich einfach, geht einfach zurück in die letzten 300 Sendungen und kehrt alle Dead-Jokes raus und erzählt sie einfach nochmal?
Mhm. Nur die schlechtesten, ich suche nur die schlechten raus.
alle Rohrkrepierer.
Ja, ja, gut. Das hat dir hoffentlich die Zeit gegeben, zu überlegen, was für einen Film du für nächste Woche vorschlagen willst. Denn jetzt kommt hier, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, vor der Sendung hat der Stefan gesagt, ah, ich bin ja dran mit Picken. Ich weiß gar nichts.
Ja.
Hast du in der Zwischenzeit deine Entscheidung getroffen?
Ja, ja. Und ich bin doch weg von dem offensichtlichen Pick, den wir vielleicht dann irgendwie nächste, übernächste Woche nochmal nehmen können, hin zu was eher Unbekanntem, an spanischen Film. Ich hatte ja jetzt letztes Mal, was hatte ich hier, ne, hier die Romantikkomödie, und ich hätte auch noch 1-2 so Romantikkomödien auf Lager, aber wir wollen ja durchaus mal durchwechseln. Aha. Deswegen schauen wir einen spanischen Thriller, Genre Spanisch, Genre Kriminalfilm.
Ist immer Thriller. Schön, Genre Spanisch oder Genre Französisch, finde ich immer sehr gut.
Ja, genau. Die Unbekannte vom Hafen.
Aha.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da, wie die mir jetzt reingeflogen ist von der Seite. Aber ja, ähnliche Titel, The Weekend Away, den haben wir, glaube ich, auch gesehen.
Warte mal, hier, also The Marked Woman auf Englisch?
Keine Ahnung.
Es gibt auch Woman of the Port, aber der ist von 1991. Ja, das ist hier Spanisch. Ja, ja, okay, das wird es sein.
Candela Peña.
La Desconocida. Oder so ähnlich. 2026.
Nee, ich habe jetzt die Hauptdarstellerin vorgelesen. Naja.
Ach so, ja, Candela Peña, genau. Ja,
ja, genau, alles klar.
The Marked Woman heißt er auf
genau. Englisch.
Oder La Desconocida.
Ja, eine Schwerverletzte ist irgendwie ohne Erinnerung in einem Schiffscontainer. Und die müssen rausfinden, was los ist. An unconscious woman
is found in a Barcelona dock container. She awakens with no memory and an attempt is made on her life in the hospital. Inspector okay. Ripoll and Sapori investigate the mysterious case.
Okay. Schauen wir den mal.
Schauen wir den mal. Ja, Netflix übrigens, falls du es noch nicht Ach gesagt so. Hattest,
ja.
Ich weiß es nicht. Genau, das ist die IMDb sagt Netflix. Und die Bewertung ist so mittelmäßig. Ja, gucken wir mal.
Ja, ja. Wir hatten ja noch den anderen, aber den können wir dann vielleicht fürs nächste Mal oder das übernächste Mal nehmen.
Die laufen ja nicht weg, das ist ja...
Genau.
Na gut, die laufen schon irgendwann weg, wenn
ja, Christophs
also, Jahresregel, dann laufen sie immer weg, aber
ja,
die 26er gut. laufen uns noch nicht so schnell weg.
Das dauert noch ein bisschen. Und dann kann ich beim nächsten Mal wieder eine Romantikkomödie oder was anderes Lustiges nehmen.
Sehr gut.
Ja, da habe ich ein paar mehr von. Irgendwie gerade.
Da hast du ein paar von. Ich, ja. Was ist bei mir ist jetzt raus? Warte mal. Nick and Alice. Comedy und Science Fiction ist bei mir jetzt raus. Das killt bei mir so, ja, schon auch ein paar. Ich habe auf meiner Liste relativ viele Comedies. Science Fiction habe ich nur einen anderen.
Das nächste Mal, wenn du wieder dran bist, ist der Christoph auch wieder da. Da wäre es doch mal Zeit für hier deinen Lieblingsfreund, oder?
Für Liam Neeson?
Ja.
Habe ich tatsächlich einen, ja, auf der Liste. Den dürfte ich auch. Der hat Thriller und Action als Genre-Tag. Da bin ich mit Comedy und Science Fiction jetzt voll frei, mich auszufalten.
Ist hier so was Schreckliches.
Ja, der ist nicht gut bewertet, von daher, ich habe den schon sehr lange hier auf der Liste so für Backup, falls der Christoph mich mal ärgert und nicht zurückärgern muss. Dann. Aber ich habe jetzt erstmal ein paar andere. Denn man muss ja so einen Liam Neeson in der Hinterhand haben für
den man Fall. Man muss einen Liam Neeson in der Hinterhand. Okay, alles klar.
Ja, gut. Dann ist diese Sendung jetzt mit nur zwei Kapitelmarken mehr oder minder, also plus die üblichen, relativ dünn ausgefallen, aber wir haben uns ja irgendwie wieder mal trotzdem festgequatscht.
Ja, Tech-Themen halt.
Tech-Themen.
Da genau. Landen wir dann gerne.
Passiert manchmal.
Ja, ja.
Ja, also, dann danken wir fürs Zuhören. Passt auf, dass ihr nicht eurem geklonten Selbst aus der Zukunft begegnet. Der Typ, der so aussieht wie sie, ist ein Riesenarsch übrigens. Und gerne auf sneakpod.de gehen. Ich glaube, ich habe vorhin irgendeine Aufforderung gemacht, an die ich mich jetzt schon nicht mehr erinnere, was ihr in die Kommentare schreiben solltet, was ich unbedingt wissen wollte. Wenn ich die Sendung dann höre, werde ich wieder wissen, was ich wissen wollte.
Aber das
oder wenn ich den Kommentar lese.
Ja.
Ich bin gerade in so einem Durchhören der alten, noch nicht gehörten Wendeltreppen-Folgen. Ich bin gerade in so einem Wendeltreppen-Re-Listen.
Also machst du jetzt den Jan in seiner eigenen Sendung quasi.
Sozusagen.
Ah, okay. Ja, Wendeltreppe ist einfach immer sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Aber das schiebt bei mir jetzt alle anderen Sendungen noch quasi noch weiter nach hinten, weil ich ja jetzt die ganzen Wendeltreppen nach vorne gezogen habe.
Ah, ja.
Insofern, ja, 2 Jahre kommt ungefähr hin.
Mhm.
Aber egal, wenn ich den Kommentar lese, werde ich wieder wissen, was ich gefragt habe.
Genau.
Insofern, was ich vorhin gesagt habe, auf jeden Fall machen. Sneakpod.de ist die Seite, wo ihr das abliefern könnt. Zum Beispiel, wie Daniel das gemacht hat und uns mit einer fiesen Challenge belegt hat. Daniel, die Antwort steht noch aus, wir denken noch drüber nach. Und haben Angst. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.